Also was meinen wir mit React? Meinen wir damit die spezifische Software oder meinen wir damit ein etwas breiteres Feld? Oder um es mal ketzerisch zu formulieren, ist Preact React? Idiomatisches React willst du, glaube ich, haben, ne?
Ja, aber existiert idiomatisches React nicht? Wenn jeder macht, was er will, was ist denn dann das Idiom?
React heute ohne Hooks zu schreiben, frustriert mich zu Tode. Aber das früher war schon besser lesbar. Also da war deutlich besser sichtbar, was hier gerade passiert.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beiträgen und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community.
Working Draft Revision 689. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 689, der am wenigsten kontroversen Revision von ganz Working Draft. Heute sind am Start der Stefan.
Guten Morgen, Servus.
Meine Wenigkeit, der Peter, und wir haben natürlich wieder einen erlesenen Gast hier im Studio eingeladen. Wir haben an Bord den einzig wahren Kiki.
Hi.
Hallo, du warst ja schon einige Male bei uns im Podcast, aber irgendwer da draußen hat bestimmt noch nicht mitbekommen, was du für ein toller Hecht bist. Also stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, dass wir eine Idee haben, wer du bist, was du so treibst. Schieß los.
Genau, Peter hat mich gerade schon als Kiki vorgestellt, dass mein Spitzname, der aus Versehen auch in der Öffentlichkeit gelandet ist. Früher war der eigentlich nur in meinem Kindergarten, aber ist halt jetzt so geworden. Bürgerlich heiße ich Hans-Christian Otto, unter dem Namen laufe ich immer mal wieder auf Konferenzen rum, treffe da den Peter und auch Stefan habe ich da vor vielen Jahren mal getroffen. Ich habe eine Softwarefirma, wir heißen Suora, wir entwickeln für unsere Kunden individuelle Softwarelösungen von Buchhaltung über E-Commerce bis IoT und ich setze da seit vielen Jahren sehr gerne React ein. Ich glaube so 2016 oder so habe ich damit losgelegt und halte das für mich persönlich auch bis heute das richtige Werkzeug und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich dann auch aus Versehen hier gelandet bin.
Ja, so ein bisschen, ne? Also wir haben ja hier von Working Draft unseren Community Slack. Da kann ja, da lassen wir ja buchstäblich jeden rein und manchmal kommt es dann zu interessanten Diskussionen. Wir haben auch ein Helpdesk und andere Sachen, aber manchmal geht's halt eben einfach rund und zuletzt. Irgendwer hatte was zu React reingeschmissen, einen sehr, sehr mittelmäßigen Artikel, wo ich irgendwie dachte, wow, so viel Füller kann ja nicht mal irgendwie ChatGPT produzieren. Da steht ja irgendwie nichts drin, außer mir passt es nicht.
Ja, ist eigentlich genau das. React won by default and it's killing frontend innovation. Das war der Ausgangsartikel.
Und also eine Überschrift, bei der ich bei keinem einzigen Buchstaben und keiner einzigen grammatischen Konstruktion mitgehen würde. Das ist auch schon mal eine Leistung. Aber jedenfalls hat mich das dann dazu verleitet, ein 10-Punkte-Manifest in Slack zu tippen, wo es keiner sieht, warum ich React halt seltener für das richtige Werkzeug halte im Vergleich zu Kiki. Was dann halt eben, also dass man das Manifest nicht, aber so, ja, React kann man so machen, man kann es auch sein lassen, ist so meine Haltung dazu. Und Stefan ist ja in dem Bereich auch nicht ganz unbeleckt.
Ja, tatsächlich stimmt das. Also wir verwenden React ganz stark in der Firma, in der ich arbeite, nicht bei Dynatrace. Aber mittlerweile seit 5 Jahren offiziell. Wir haben damals eine UI-Bibliothek gesucht, die wir stark in die Breite geben können. Die Historie war, großen Angular-Client gehabt, davor an Java, wie hat das geheißen, Qt, Google Web Toolkit-Client. Und wir haben gewusst, dass mit dem Wachstum, das die Firma hat und mit dem, was wir erreichen wollen, wir viele, viele Menschen UI machen lassen müssen, ne? Und haben ein eigen einzigartiges Distributionskonzept uns ausgedacht und uns für React als Technologie für den View-Layer entschieden, weil wir uns erhofft haben, dass der sehr niederschwellig ist, dass viele Leute schnell was machen können und wir von dem reichhaltigen Ökosystem profitieren können, das dort existiert. Bei der Entscheidung war ich dabei. Und dann habe ich einmal 4 Jahre Rust gemacht und jetzt bin ich wieder dort. Jetzt schaue ich mir quasi an, was in den letzten 4 Jahren passiert ist und finde das alles sehr, sehr spannend. Also da, es ist beeindruckend, wenn man sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie das Ökosystem davon galoppiert, Wendungen macht, wieder zurückrennt, wieder kreuz und quer rennt und schlussendlich hier dort wieder ankommt, wo man war. Das ist okay. So jetzt im Moment mein Eindruck, ne?
Aber das ist ja schon mal ein sehr interessanter Umstand und ein sehr interessantes Statement. Du warst also so ungefähr 4 Jahre raus und hast jetzt, sagen wir mal, mit dem Wort galoppieren ja durchaus das Bild von Bewegung und Fortschritt und Veränderung in unseren Köpfen platziert.
Nein, also, Fortschritt, nicht Bewegung, ja. Also das muss man ganz stark voneinander trennen, nicht? Also wenn du im Kreis läufst, bewegst dich auch, ne?
Okay, aber ich meine, wenn du im Kreis läufst, kommst du ja hinterher wieder da an, wo du gestartet bist, wenn ich mich nicht täusche. Und das würde ja bedeuten, dass im Prinzip alles bloß Rauschen im digitalen Blätterwald ist, von dir ignoriert werden kann und du kannst weiter React basteln, als wären es noch die wilden Zeiten von 2013.
Also die Frage ist natürlich das, wie weit soll ich da jetzt schon vorgreifen bei dem Ding, aber tatsächlich ist das auch mein Eindruck, nicht? Also wir haben jetzt auch gemerkt, bei diesen stark trendgetriebenen Bibliotheken, die rundherum sind, wenn du das einfach ignorierst und du React für das hernimmst, was wir jetzt hernehmen und was eigentlich der Grund, warum wir das wollen, nämlich zur Abstraktion von UI-Komponenten und dieser Kompositionsmöglichkeit, nicht? Dann laufst du eigentlich eh recht gut damit. Wenn du jetzt nicht versuchst, die 10. CSS-Lösung reinzuziehen oder irgendwelche Bibliotheken für State-Management reinzuziehen, die halt einen speziellen Use-Case verfolgen, nicht? Dann bist du eigentlich ganz gut dabei. Aber das wissen ja die Entwickler alle nicht. Das weißt du nur, wenn du mal diese Kreise gemacht hast, nicht? Und diese Drehungen gemacht hast.
Okay, aber das heißt, geht das? Ich hatte eine philosophische Frage noch, bevor wir weitergehen. Die wollte ich nämlich ganz am Anfang schon noch anbringen. Mhm, jetzt hast du ja gesagt, so React ohne State Management und die 10. CSS-Lösung. Ich wollte mal kurz klären. Wir haben jetzt ja alle so gesagt, wir haben jetzt einfach so angenommen, alle wissen und wir sind uns darüber einig, was React ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das ist. Also was meinen wir mit React? Meinen wir damit die spezifische Software oder meinen wir damit ein etwas breiteres Feld? Oder um es mal ketzerisch zu formulieren, ist Preact React? Weil in meinem Kopf ist es das.
Nicht mehr, hätte ich jetzt gesagt, ne?
Aber wieso? Ich mache damit das exakt Gleiche und dass da unter der Haube eine andere Art des Loops ausgeführt wird und die Events anders abstrahiert werden, ist ja, das ist ja die Idee von Abstraktion, für mich ja nicht weiter relevant. Wenn ich nicht gerade den Network-Tab aufmache, sehe ich das ja nicht wirklich. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist alles eins und React beinhaltet Preact und die ganzen Libraries, die du jetzt einfach mal so en passant ausgeschlossen hast.
Also ich würde an der Stelle so ein bisschen widersprechen. Ich finde grundsätzlich die Idee zu sagen, wenn wir von React reden, reden wir nicht von dieser kleinen Library, sondern vom Gesamtökosystem sinnvoll. Und ich glaube, ich finde es auch legitim, da Preact mit reinzunehmen. Aber es ist ja nicht so, dass Preact einfach ein Drop-in-Replacement für React an jeder Stelle ist. Und man muss auch sagen, dass bei Preact meiner Wahrnehmung nach zum Beispiel Signals ein riesengroßes Thema sind, was innerhalb vom React-Ökosystem nicht so richtig ein Thema ist. Und das heißt, dass sie sich auch konzeptionell durchaus noch mal in eine etwas andere Richtung zwischendurch entwickeln. Insofern, ich würde sagen, ist plausibel zu sagen, lass uns Preact mit in diesen Top reinwerfen, wenn wir jetzt über das Ökosystem reden. Aber ich wollte diesem Detail widersprechen, dass es 1:1 das Gleiche ist und ich nicht merke, was unter der Haube da drunter läuft.
Okay, aber wir berühren es zumindest in den gleichen Topf rein.
Fände ich plausibel, ja.
Okay, gut.
Ich hätte eine Frage an Stefan gerade auch noch gehabt. Mhm. Würdest du aus deiner Perspektive sagen, es war ein Fehler, dass ihr damals React gewählt habt?
Na, überhaupt nicht. Für das, was wir erreichen wollten, war es auf jeden Fall die richtige Technologie. Wir haben vielleicht den Aufwand ein bisschen unterschätzt, was es heißt, wenn du diese Technologien und dieser Entwickler und Entwicklerinnenmasse anbietest, welche Grundvoraussetzungen du schaffen musst, sowohl im Education-Bereich als auch in dem, was du als Framework anbietest oder was du als Schnittstellen anbietest, um mit dem Gesamtsystem zu interagieren. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu blauäugig. Weil tatsächlich ist so, und das ist ja das Spannende, spielt ein bisschen mit dem ein, was der Peter auch jetzt schon gesagt hat, nicht? was stellen wir uns denn unter React eigentlich vor, nicht? Und da gibt's halt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, je nachdem, von wo du kommst und je nachdem, was du vorher erlebt hast. Und wenn du jetzt da sagst, hey, du heirst prinzipiell mehr React-Entwicklerinnen und Entwickler, haben wir also um 2022, 2023 ganz stark gemacht, stark in die Breite gegangen, nicht? Die haben alle einen anderen Hintergrund gehabt. Und ich kann da nicht sagen, wie viel Support-Requests ich beantwortet habe, weil wir halt nicht einfach ein CSS-File importen können in JavaScript. und du hast die Klassennamen als Property dort und kannst die auf deine Komponenten verwenden, weil wir halt eben kein Webpack haben. Oder dass der API-Folder, wo wir unsere Serverless-Funktionen schreiben, grundsätzlich anders funktioniert als wie der API-Folder in Next.js, weil wir halt eine andere Technologie drunter verwenden. Also wie gesagt, das war sehr unterschätzt von uns. Also wir sind da viel zu, ich würde jetzt nicht sagen konzeptlos, aber wir hätten ein stärkeres Konzept braucht mit dem, was wir für Schnittstellen anbieten und wie wir erwarten, dass Leute mit dem Gesamtsystem interagieren.
Das klingt so ein bisschen selbstkritisch, was du gerade gesagt hast, und deswegen würde ich da einmal widersprechen wollen. Ich habe das in der Einleitung ja gerade schon oder im Vorgespräch gesagt, so, wenn ihr beide jetzt voll pro React wärt, dann würde ich mich auch hier hinstellen und dagegen argumentieren. Das mache ich jetzt einmal ganz kurz. Die Martina Kraus, die glaube ich auch schon mal hier zu Gast war, die zitiert mich ein paar Mal, und das finde ich witzig, deswegen wollte ich das erwähnen, dass sie mich zitiert und mich einfach die Geschichte erzählen. Die zitiert mich gerne mit dem Satz, jedes React-Projekt, was ich gesehen habe, sieht komplett anders aus.
Yep.
Nutzt sie als Argument pro Angular und gegen React. Und das halte ich auch nicht für komplett unplausibel. Und deswegen ist diese Experience, die du da schilderst, glaube ich, nicht euch geschuldet, sondern eben React geschuldet. Also ich glaube, egal, was ihr euch dafür Gedanken gemacht hättet und was ihr da an Konzepten aus der Community 1:1 verwendet hättet oder perfekt dokumentiert hättet, ihr wärt trotzdem dieses Problem gelaufen, dass die Leute aus einem Projekt kommen, was anders tickt als euers, weil jedes React-Projekt anders tickt, und deswegen hätten die da, glaube ich, gestruggelt.
Ja, also dem kann ich was abgewinnen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen mit dieser Grundvoraussetzung, die wir gehabt haben, dass wir so viele Leute wie möglich erreichen wollen, nicht? Das ist dem auch ein bisschen geschuldet, weil, ja klar, du erreichst die breite Masse an Entwicklerinnen und Entwicklern, und damit hast du ja inhärent einfach auch einen anderen Wissensstand und andere Voraussetzungen und andere Hintergründe. Und darum sage ich auch, ja, also das ist klar, das ist mir auch jetzt bewusst. Wir haben halt nur den Aufwand unterschätzt, was es heißt, dort ein bisschen Kohärenz und jetzt fällt mir den Namen fürs andere Wort, Kohärenz zu kriegen, nicht? Und ein bisschen Sauberkeit. Nein, Sauberkeit ist auch falsch.
Idiomatisches React willst du, glaube ich, haben, ne?
Ja, aber existiert idiomatisches React nicht? Wenn jeder macht, was er will, was ist denn dann das Idiom?
Naja gut, es macht ja nicht jeder, was es will. Es gibt ja schon irgendwie so ein paar Leitplanken, denen die Welt folgen soll, ne? Also irgendwie, die APIs müssen irgendwie in eine funktionale Form überführt werden. Du machst Nebenwirkungen nicht, indem du einfach imperativ die APIs aufrufst, die im Browser sind, sondern du bastelst da irgendwie was dran, um das in diesen Datenfluss reinzufügen. Das UI ist eine direkte Konsequenz aus dem State, ne? Das ist ja schon was, was jetzt erstmal so... Ja,
aber das ist zum Beispiel richtig guter Punkt, nicht? Also State Management ist ja sehr spannend, weil ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Diskussionen wir haben, welche State-Management-Bibliothek jetzt die richtige ist für den Use-Case, den wir haben. Und die Antwort ist ja, nicht? Also du hast halt einfach unterschiedliche UIs, die sich unterschiedlich verhalten sollen, und deswegen gehört auch der UI-State irgendwie anders gespeichert. Und dann kommt da noch viel persönliche Präferenz hinzu, oder was hat einfach in den ersten 10 Minuten am besten funktioniert. Das ist ja das Schönste am Development, nicht? Wenn das Intro passt, wenn die ersten 10 Minuten super gehen, dann hast du das Gefühl, du hast super Pause, und dann arbeitest du lieber um deine Entscheidung herum, als wie dass du irgendwann einmal sagst, du hast das Falsche gewählt und wechselst jetzt, nicht? Und ja, da habe ich aber auch tatsächlich nicht wirklich eine Antwort, nicht? Also es gibt diese eine State-Management-Lösung, und wir alle entwickeln noch diese State-Management-Lösung, bin ich mir sicher, dass wir in zig Use-Cases laufen, die nicht funktionieren.
Also meine persönliche Verschwörungstheorie ist ja tatsächlich, dass State Management gar nicht existiert. Das hat sich Big State ausgedacht, um uns mehr JavaScript-Objekte zu verkaufen. Und das meine ich jetzt nur so semi-scherzhaft, weil am Ende des Tages ist es ja wirklich so, du musst irgendwo in einem wie auch immer gearteten Objekt die Daten hinlegen und du musst eine wie auch immer geartete Durchbindung an die Konsumenten anbringen. Und speziell, wenn du das dann halt eben noch so in das allgemeine Gedankengebäude von React einbaust mit dem ganzen funktionalen Bla, engt sich ja doch der Möglichkeitenkreis sehr ein, wie viel Gestaltungsfreiheit du da hast. Aber das heißt ja nicht, dass das dann egaler wird, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Ich meine, die Unterschiede, die wir da draußen in der Welt jetzt haben, wenn ihr einfach auf die Straße geht, zwischen euch allen, ist ja wahrscheinlich nicht so groß, die ihr da antrefft. Ne? Aber trotzdem kann man sich mit denen wunderbar halt eben darüber streiten, wie man es jetzt eigentlich machen wollte. Sollte man da einen Parkplatz für ein Auto haben oder sollte man da Fahrräder einstellen können? Ne? Ist ja eigentlich im großen Ganzen scheißegal, aber darüber kann man sich halt dann wunderbar in die Haare kriegen. Und ich glaube, bei State Management ist das halt am Ende ganz genauso. Du brauchst ein Objekt, wo die Daten liegen. Aber weil es halt eben etwas ist, ein Problem ist, das erstens einen griffigen Namen hat, zweitens von jedem verstanden werden kann, drittens kann man da sehr viel Meinung zu entwickeln, ist das halt sowas, was sozusagen ein natürlicher Punkt ist, an dem sich Diskussion entzünden kann und worüber man sich uneins sein kann.
Und ja, ich glaube, das mit der Meinung ist wirklich ein guter Punkt. Nicht? Also das...
Ich glaube nicht nur immer. Also ich glaube ja ganz stark daran, dass Softwarearchitektur vor allen Dingen zum Team passen sollte. Also das heißt, wenn du halt ein Team von 50 React-Entwicklern hast, die alle React machen wollen, dann fang bitte nicht an, Angular oder Web Components zu machen, es sei denn, du hast sehr triftige Gründe dafür. Insofern Meinung finde ich wichtig, aber ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, dass es das Wort State Management gibt und ich glaube auch, dass bis heute Redux zum Beispiel, was eines der komplexeren State Managements in React ist, auch wenn es eigentlich nur 50 Zeilen Code sind oder so oder 120, dass es dafür eine Existenzberechtigung gibt. Das Problem ist, dass ganz häufig diese State-Management-Lösungen auf ein besseres PHP-MyAdmin geworfen werden. Also wenn ich halt einfach nur eine Tabelle habe, die die Daten aus einer Datenbank anzeigt und ein Textfeld editieren kann und das dann wieder in die Datenbank geschickt wird, dann brauche ich aller Wahrscheinlichkeit nach kein hochkomplexes State-Management. Es gibt aber Situationen, wo es sinnvoll ist, da mehr zu haben, als einfach nur ein Objekt, in das ich Daten reinschreibe und wo ich sie wieder rauslese. Und insofern, ich würde nicht pauschal sagen, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dass es dieses Konzept gibt, sondern ich glaube, dass es halt gerne mal overengineert wird an ein paar Stellen und man komplexe Technologien schnell nutzt, wo man sie nicht braucht.
Naja, und du musst natürlich auch sagen, die Diskussion und das immer weitere Durchiterieren von verschiedenen State-Management-Lösungen hat tatsächlich, würde ich behaupten, einen evolutionären Vorteil gegenüber von dem, was Stefan versucht, da in seiner Firma zu haben. Nämlich, wir nehmen das einmal und dann ziehen wir das durch. Das ist ja gar nicht.
Das ist natürlich der Punkt, der noch immer aufgebracht wird, wenn du zu viel Fragmentierung hast, ist ja, dann entscheiden wir uns für uns und dann rennen wir damit. Ich sehe das ja eh nicht so, nicht? Aber mir fällt ja da keine bessere Lösung ein.
Also, ich halt hatte, als ich seinerzeit, als Signals, die hatten wir ja gerade schon mal erwähnt, hochkamen und so irgendwie alle erzählt haben, hier, so musst du jetzt State Management in Signals machen, dachte ich so, ja mal, baust du halt mal ein und guckst, was passiert und habe halt mein altes State Management rausgeschmissen und ersetzt durch Signals. So, jetzt dürft ihr mal raten, ist das Ergebnis am Ende besser gewesen als vorher oder ist es schlechter geworden oder gleich geblieben? Wenn ich mein altes State Management rausreiße, alles wegtue, was ich vorher hatte und durch Signals ersetze.
Um ehrlich zu sein, ich kann mir vorstellen, dass es alles viel besser geworden ist, dass alles viel schlimmer geworden ist oder dass es einfach komplett gleich geblieben ist. Ich halt alle drei Antworten kann ich Szenarien für skizzieren, in denen das so passiert.
Alle drei Antworten gleichzeitig. Also ist
nicht gut.
Antwort ist, ist besser geworden, signifikant besser geworden. Und ich würde behaupten, das lässt sich auch auf andere transponieren. Das ist dann aber nicht tatsächlich darin bedingt, dass die Signals jetzt irgendwie besser wären im State Management, sondern ich habe halt einen Anlass gehabt, um mein State Management neu zu bauen. Mhm. Und als ich das gemerkt habe, dass ich so gedacht, das ist sehr viel besser geworden. Es gibt für mich keine Möglichkeit festzustellen, ob das jetzt an der Technologie liegt oder ob einfach, ne, ich jetzt mal ein ordentliches Refactoring en passant gemacht habe, was ich ja machen musste, weil ich kann ja nicht alles rausschmeißen und neu machen, ohne zu wissen, was ich tue. Ich halt festgestellt, es ist nicht feststellbar, A, ob das jetzt besser geworden ist durch die Technologie oder nicht, und B, dass Leute dauernd über State Management diskutiert wird und das ständig ersetzt wird, sorgt über Bande tatsächlich für bessere Apps, aber nicht aus dem Grund, aus dem die Leute glauben. Das ist so ein evolutionärer Hack, glaube ich, der da drin ist.
Du meinst,
der ganz praktisch ist.
weil du zum Refactoring gezwungen wirst, nicht, wenn du den Switch machst, nicht?
Und solange du halt irgendwie basale Restkompetenz hast, kommst du nicht umhin, da irgendwelche Learnings rein zu integrieren und Sachen zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.
Ja, weil du wahrscheinlich dann die Abstraktionen machst, nicht wirst, dass du ausdenkst, sondern so wirst, dass du brauchst, nicht?
Ja,
das
genau.
Ist ja dann, ja, genau. Das ist eigentlich schon mal ein guter Punkt, ja.
Ich möchte nochmal sagen, es gibt Ausnahmen. Es gibt Anwendungen, die davon profitieren, dass man das State Management austauscht und in alle Richtungen, ne? Also ich erinnere mich an eine Anwendung, die wir gebaut haben, wo ich mir sehr sicher bin, wir hätten einfach verdammt noch ein Redux einsetzen sollen und dann wäre alles besser gewesen. Das sage ich selten. Und es gibt Anwendungen, die einfach davon profitiert hätten, dass man einfach ein großes Objekt gehabt hätte, aus dem man Daten auslesen kann. Ich glaube, in beide Richtungen kann das Dinge verbessern. Also wenn ich an eine Anwendung, die eigentlich nichts anderes macht, als die Daten vom Server darzustellen und irgendwo gibt's da noch einen Knopf in Warenkorb hinzufügen, denke, dass die eine mehrere tausend Zeilen große Redux Struktur da drin hat, ist aller Wahrscheinlichkeit nach großer Humbug.
Man könnte nachdenken, ob man in dem Anwendungsfall überhaupt React in seiner Nähe haben möchte und ob man da nicht einfach mit ein bisschen Oldschool PHP oder Java besser aufgehoben wäre.
Da können wir gleich drüber sprechen, ja. aber also nur so als Beispiel. Also wenn du halt wirklich einfach nur Daten aus dem Backend anzeigst, dann brauchst du halt kein komplexes State Management. Dann brauchst du einen HTTP-Client, der im Zweifelsfall
noch... Ja, was aber witzig ist, was ja auch nicht so gang und gäbe ist in React, dass du einfach Built-in-Fetching vom Backend hast, sondern da brauchst du halt auch wieder die 10. Bibliothek dazu. Und das ist eigentlich einer der Hauptkritikpunkte, die ich an React habe, ist, dass es keine einfache oder einheitliche oder simpel gestrickte Lösung gibt, dass man Daten will. Du brauchst immer irgendeinen Workaround mit Hooks oder du brauchst eine Bibliothek, die diese Abstraktion über den Hook für die macht, wie zum Beispiel dieses React-Query-Dingens, das dort gibt. Und die sich das für ein großes Manko an dem Ding generell, weil ich halt keine Web-Applikation kenne, die nicht irgendwie Daten von einem Backend hat.
Der Punkt ist, dass wie die Daten vom Backend kommen, im React-Ökosystem dann doch sehr unterschiedlich sein kann. Also ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, Peter hat ja irgendwie schon damals von vom Krieg erzählt, als React irgendwie in 2013 erfunden wurde oder so veröffentlicht, keine Ahnung. Für Facebook war das ja schon immer was auch serverseitig ausgeführt wird, was für 90% der React-Anwendungen bis vor 5 Jahren nicht der Fall war. Und die Art und Weise, wie du Daten lädst, wenn du das als serverseitige Anwendung hast, ist halt dann doch nochmal anders, als wenn du es clientseitig hast. Und wenn Facebook uns damals schon Server-Side-Rendering aufgezwungen hätte in React, glaube ich, wäre es nie so erfolgreich geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dann wäre es nie so erfolgreich geworden und dann würden wir heute nicht darüber reden. Insofern, ich bin ja irgendwie da auch bei dir, ne? Also dieses, jede React-Anwendung sieht anders aus, kommt ja auch daher. Und ich finde es durchaus eine Stärke von React, dass ich mir hier meine Werkzeuge zusammensuchen kann. Aber es ist halt auch richtig scheiße, dass jedes React-Projekt anders aussieht.
Am liebsten hätte ich einfach irgendwie Unterstützung, dass ich Fetch aufrufen kann in einer Komponente. Dann wäre ich so glücklich mit dem Ding, weil dann hätte ich einmal.
Ich glaube, das wäre tatsächlich nicht
meiner Fälle erledigt.
Das ist dann das, was die Angular-Leute, glaube ich, Zone.js nennen und das wollen sie auch loswerden. Wenn du halt die nativen APIs so patchst, dass die sich in dein Change-Tracking integrieren.
Also man könnte ja durchaus sagen, dass React sowas wie das React-Query, also für die Nicht-Reactler, das abstrahiert letztendlich das Warten auf ein Promise weg. Das ist so groß und ganz, was es zum 90% tut.
Moment, ich kenne das jetzt nicht aus der Nähe. Also es ist sozusagen Await, aber für React.
Genau, also du hast irgendwie, du sagst const Server Antwort gleich React Query und dann wirfst du da eine async Function rein und du kriegst dann noch einen, das Promise ist gerade pending oder es gab einen Error und so weiter. Also ich habe das jetzt gerade drastisch vereinfacht konzeptionell, aber das ist das, was React Query letztendlich macht, dass du.
Ist es nicht das, was Lazy eigentlich macht? Also da gibt's ja diese Lazy Funktion in React Suspense.
Nee, das ist für in React Suspense bin ich da wieder.
Ja,
das könnte durchaus sein. Das Ding ist, dass du dafür noch eine Suspense brauchst, was auch noch nicht jeder heutzutage.
Ja, genau. Nee,
Moment,
das ist ja,
Moment. Genau, Lazy Lazy ist für Komponenten, die du lazy lädst, oder?
Dünnes Eis. Ich glaube, dass du auch jede Promise dort reinschmeißen kannst. Aber
also, gut, dass wir keine Web-Components machen, weil die ja so kompliziert sind.
Also es gäbe auch andere Wege, dafür brauchst du aber Suspense relativ sicher.
Ja, du hast recht, das kann React Query unter der Haube auch. Du hast komplett recht.
Okay. Sorry. Puh. Und also, wie gesagt, das, was React Query macht, ist also dieses, du hast da ein Promise und irgendwann resolved es und dann greifst du auf die Daten zu. Das geht halt mit React Board-Mitteln nur, indem man zwei Hooks miteinander kombiniert. Und es wird immer falsch gemacht, diese beiden Hooks zu kombinieren. Und deswegen, und das ist absolut nerviger Boilerplate-Code. Man könnte natürlich jetzt sagen, lass uns mal irgendwie eine Use-Fetch-Result-Hook in React einbauen, die genau das tut. Das Problem dann ist, dass die API, die man dafür bereitstellen muss, doch etwas komplizierter sehr schnell wird, weil du im Zweifelsfall, du brauchst Support für Refetch, du musst Error Handling irgendwie mit einbauen, Loading Indicators mit einbauen und irgendwann kommt man, glaube ich, dann dabei an, dass man bei einer API in der Größe von React Query landet und das sowas Großes will React eben nicht selber mitbringen. Es ist trotzdem was, wo ich immer wieder denke, Leute, könnt ihr nicht eben so ein bisschen, haben sie das versucht, als sie da angefangen haben, Fetch zu patchen, damit das besser ins React React-Kontext passt. Stellt sich heraus, es kommt nicht so gut in der JavaScript-Community an, wenn man Fetch patcht. Insofern, ich so frustriert ich auch immer wieder darüber bin, dass es kein lad mal eben Dart per HTTP in React Boardmittel gibt, verstehe ich auch, wo es herkommt. Und ich drehe tatsächlich, wenn, also wir entwickeln nicht nur Anwendungen, wir machen auch mal Schulungen und Beratung. Und wenn ich Kundencode sehe, dass sie überall UseState mit UseEffect kombinieren, um dann HTTP-Request zu machen, dann erkläre ich denen immer wieder, Leute, dann abstrahiert es wenigstens selber weg. Also wenn ihr euch schon weigert, eine Bibliothek dafür einzusetzen, die HTTP-Request macht, dann abstrahiert es bitte selber weg.
Es gibt übrigens jetzt Use, gell? Habe ich gerade gefunden.
Use ist, glaube ich,
da kannst du wirklich jede Promise reinschmeißen.
Genau. Das braucht aber Suspense, wenn ich mich nicht vertue.
Ich glaube, du brauchst Suspense, falls der Fallback brauchst, falls die Promise noch nicht resolved ist, ja.
Ich muss jetzt auch.
Aber ist eigentlich cool. Es ist ja.
Ich hoffe, bald kriegen wir die Technologie, dass wir Film auf T-Shirts drucken können. Dann nehme ich mir nämlich die letzten 10 Minuten, druck sie auf mein T-Shirt und ziehe das zu jeder Konferenz an, wenn mir dann wieder irgendwer erzählen möchte, Web Components sind zu kompliziert.
Aber wir treffen da ja gerade einen ziemlich guten Punkt, nicht? Weil das ist ja eigentlich auch ein Thema, gerade vor dieser Trajektorie, wo wir kommen, dass wir sagen, hätten wir sind einfach zugänglich, niederschwellig und solche Sachen. Diesen Eindruck vermittelt ja React und sehr viele Frameworks rund um React vermitteln das auch, dass du relativ einfach Dinge erledigen kannst, bis zu einem gewissen Punkt. Also
Grund, warum ich sage, Preact ist React. React ist ist keine Software, React ist ein Meme. Das ist eine Erzählung und eine Idee, kombiniert mit halt einem Ökosystem und dann franzt das halt eben so aus, wie halt eben dann auch die Memes, wenn sie bei den Facebook-Boomern angekommen sind, so langsam anfangen zu degenerieren. Deswegen wollte ich ganz zu Beginn von dieser Idee, das ist diese spezifische Software weg, sondern das ist eine generelle Herangehensweise. Man mache funktionale Programmierung, biege die JavaScript-Sprache, die eine primär imperative ist, mit allen Mitteln irgendwie dazu, um das zu machen, ne? Wo andere Sprachen halt einfach so algebraische Effekte ja nativ drin haben, muss man sich hier mit den Hooks einen abbrechen, was halt Boilerplate ist, was halt fehleranfällig ist, wo man halt irgendwie so sagt, aber wir gehen jetzt diesen Weg, wir haben jetzt diesen Weg eingeschlagen und wir nehmen das jetzt komplett mit, all in. Und das ist halt vor allen Dingen eine Erzählung und da würde ich halt eben sehr viel reinräumen, was halt jetzt nicht wirklich aus den Facebook-Laboren selber kommt. Hm. Ich meine, du inklusive bist bei der ganzen Idee von JavaScript first fürs User Interface, statt halt zu sagen, hier PHP fertig ist.
Ich meine, du bist ja bei jeder Technologie irgendwann an einem Punkt, wo du mit der Technologie sehr, sehr intensiv auseinandersetzen musst, damit du sie auch verstehst. Also ich glaube, diese Illusion, dass du einfach damit laufen kannst und alles wird einfach, funktioniert halt einfach nicht, weil
alles, was
an Magie versteckt ist, kommt irgendwann einmal ans Tageslicht und du musst verstehen, was dort passiert. Und ich habe ja auch kein Problem damit, dass ich verstehe.
Du kannst die Frequenz von sowas doch sehr moderieren. Ich meine, wann hast du dir zuletzt, du machst doch hier deinen Low-Level-Rust-Kram, wann hast du dir zuletzt darüber Gedanken virtuellen Speicher gemacht?
Ja, gar nicht. Ne?
Siehst du wohl, weil das nämlich eine saubere Abstraktion ist.
Aber das ist ja eigentlich der Punkt. Also ich verstehe, dass man irgendwann einmal den Punkt erreichen muss, wo man sich mit der Technologie auseinandersetzt, was aber dann problematisch ist, wenn du eben merkst, und das ist genau, was du jetzt beschrieben hast, dass in Wirklichkeit eine Parallelwelt aufgebaut worden ist, die nicht so wirklich kompatibel ist mit dem, was du als Ausgangstechnologie hast. Und Fetch ist ja, oder die lange Zeit, die es gedauert hat, um Fetch irgendwie integrieren zu können in React, ist ja symptomatisch dafür. Die Grundvoraussetzung, wie React funktioniert, gestrickt ist, gebaut ist, widerspricht sie mit dem, was du an Basistechnologien hast. Und der Bruch dazwischen ist auch so groß. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich lerne das Framework oder die Bibliothek besser kennen und setze mich damit auseinander, was das Ding können soll oder wie das Ding funktioniert, kann ich das nicht rückführen auf das, was ich schon weiß. Das heißt, ich als alter grauer Internet-Veteran, der in den 90er Jahren schon Webseiten gemacht hat, gern vom Krieg erzählt, das ist der Podcast hier, nicht? Ich tue mir schwer, dass ich diese Brücken schlage zu dem, was dort passiert, ohne dass ich meine vertraute Browser, JavaScript, was auch immer, Welt komplett verlasse und mir auf das einlasse, was dort passiert. Und da werden eben die Brüche sichtbar. Und da werden diese Gaps sichtbar, die man dann irgendwie füllen muss.
Leaky Abstraction ist, glaube ich, das Stichwort. Das ist eine Abstraktion, die gerne dichter wäre, als sie sein kann. Weil sie halt eben mit dem interagieren muss, was schon da ist. Und
ja,
ziemlich so, guter Punkt, ne? Ja. Weil es halt eben nicht so eine perfekte Illusion aufbauen kann, wie der eben von mir angesprochene virtuelle Speicher.
Ja, und drum hättest du einfach auch gern irgendwie nicht ein PHP-Skriptl oder ein Java-Backend das HTML rausrotzt, weil rausgerotztes HTML ist so nativ, wie es nur geht im Browser, nicht? Also das ist,
wenn es da bloß Technologie gäbe, um das dann noch ein bisschen aufzuhübschen und zu ergänzen um eigene HTML-Elemente, aber das ist ja leider nicht machbar.
Ah, du, ja. Dabei, meiner Meinung nach braucht es das ja nicht einmal, nicht? Also, ja, aber gut. Also, sehe schon.
Nee, selten. Ich habe letztens jemanden gehabt, der auch so sagte, Peter, berat mich mal, soll ich jetzt wirklich Next.js machen? Alles, was ich kann, ist PHP und ich möchte gerne irgendwie keinen Ärger haben mit irgendwie zu viel CSS. Welche Browser musst du supporten? Ja, Chrome. Okay, pass auf, du machst einfach weiter deinen PHP-Kram mit deinen Twig-Templates. Wenn du nur Chrome supporten musst, kannst du einfach Style-Tags und Add-Scope-Regeln nehmen. Das heißt, du baust deine Komponenten PHP-seitig. Das CSS ist natives CSS, was da direkt dran wohnt. Du brauchst keinen Bildprozess, kein gar nichts. Und damit kannst du eine Laborverwaltung bauen. Ende aus, Mickey Maus.
Ja.
Und diese Kunden landen dann irgendwann bei mir und meine Entwickler sind alle traurig, weil sie jetzt jQuery mit Twig machen müssen.
Also er hatte mich tatsächlich nach jQuery gefragt. Ich so, ja, kannst du eigentlich machen. Ich meine, es spricht nichts dagegen, außer dass es halt eben komisch aussieht, wenn deine Kollegen das sehen. Aber dann hat er irgendwann gesagt, nö, weißt du was, ich habe festgestellt, das geht ja mittlerweile mit nativen DOM ganz super. Hier, ich habe mal schon Proof of Concept gebaut und da kam er halt mit nativer Drag-and-Drop-API-Benutzung entgegen, was ich noch nie gesehen habe. Und er so, nee, das funktioniert. Ich kann jetzt hier so meine Laborproben von dem Schrank in den Schrank verschieben. Das macht dann ein Fetch zum Backend und fertig ist die Kiste. Der wäre beinahe bei Next.js gelandet.
Ja, da kannst du es natürlich nur machen, wenn du irgendeine Middleware hast, die auf Vercel läuft. Ansonsten funktioniert es ja nicht mehr. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber das wird zumindest immer propagiert.
Es wird irgendwann so sein.
Dass man das unbedingt braucht. Brauchst du unbedingt sehr viel Server in deiner kleinseitigen App?
Es wird besser, Next.js nicht bei Vercel zu hosten. Aber Next.js ohne serverseitige Komponente einzusetzen, halte ich für eine Fehlentscheidung.
Ja, das ist ja auch nicht der Sinn der Übung.
Also, genau. Ja, also das, ja. Ich bin die ganze Zeit so ruhig, weil ich mich nicht entscheiden kann, welchen der 40 Punkte, die ich reagieren möchte, ich eigentlich aussprechen möchte. Das ist ganz schlimm.
Wir können das also machen wie alle Leute am Stammtisch. Du sagst einfach deine Meinung, die kann ja komplett anders sein und komplett unabhängig von dem, was wir sagen.
Und einfach nicht auf das eingehen.
Ja, genau.
Nicht auf das eingehen, was du gesagt hast. Ja, das finde ich gut.
Du kennst das doch von Talks auf Konferenzen. Ich habe hier mehr so noch eine Ergänzung als eine Frage. Und zwar.
Du hast vor einer Dreiviertelstunde irgendwann gesagt, Peter, irgendwas mit React behauptet, irgendwie sei einfach oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das, ich weiß nicht, was genau du gesagt hast, ich kann hier leider nicht zurückspulen. Alle anderen können das jetzt bisschen unfair. Du hast dann, als ich es gesagt, Next.js tut sowas auch in der Richtung. Und ich würde halt sagen, React ist halt eine Low-Level-Bibliothek. React ist der Virtual Memory, hat es ein bisschen verkackt an ein paar Stellen mit den Abstraktionen, bin ich ja auch bei dir. Aber React hat nicht diese Prämisse, hey, mit mir kannst du ganz einfach eine neue Website bauen. Das ist nicht das Werbeversprechen davon.
Ja.
Bei Next.js bin ich bei dir und die Einstiegshürde bei Next.js halte ich auch für verhältnismäßig gering, insbesondere für so einen PHP-Entwickler. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann da am Ende was Fehlerhaftes rausfällt, ist aber auch relativ groß, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, ich wollte nur widersprechen, ich glaube nicht, dass die Idee von React ist, dass es einfach zu bedienen ist und dass die Idee von React ist, um nochmal die Kurve zu vollen zu kriegen, dass es einen einfachen Weg liefert, HTTP-Requests zu machen. Da sagt React, hey, das müssen euch die Frameworks machen. Deswegen sagt React ja auch auf der Website mittlerweile, bitte setzt nicht React ein, sondern setzt irgendeine Fehlentscheidung ein, keine Ahnung, Next.js oder weiß ich was da noch.
Wahrscheinlich ja ziemlich würdes Statement ist, wenn man ganz ehrlich ist, dass React jetzt sagt, hey, was der, versuch uns gar nicht Vanilla, lauf einmal zum erstbesten Framework.
Und früher haben sie das ja auch nicht gesagt, ne? Das war ja nicht immer so die Aussage.
Ja, das wird aber dann, du wirst dann politisch.
Ich finde auch okay, dass sie da ihre Positionierung ändern. Und ich glaube, dass halt React sehr viel fehlverstanden wurde, als dass der Junior-Entwickler, der allein ein Startup aufbauen will, mal eben sich alles mit React selber zusammensucht, ist, glaube ich, auch einfach nicht ideal, sondern er sollte gegebenenfalls auch sowas wie Next.js.
Ja, fairer Punkt.
Ne? Also das ist, glaube ich, halt so. Ich finde es halt toll, dass React mir die Möglichkeit bietet, dass ich mir das selber zurechtsuchen kann. Aber ich finde die Idee ganz gut zu sagen, lieber Standardentwickler, hier ist was, womit du loslegen solltest. Da sind dann auch diese Entscheidungen für dich getroffen. Da kommt dann der HTTP-Client mit und so weiter. Ich finde, man kann trotzdem viele Punkte daran kritisieren. Ich weiß nicht, ob mittlerweile eines der Frameworks mal ohne Server-Side-Rendering auskommt, was da draufsteht. Weil das ist halt so eine Sache, React braucht nicht immer Server-Side-Rendering. Ganz viele Anwendungen brauchen das nicht. Und die Frameworks, die da anfangs drauf standen, brauchten alle Server-Side-Rendering. Oder hatten das als Zielgruppe.
Aber warum würde man das denn nicht haben wollen? Weil ich meine, ich weiß, dass das früher nicht, sagen wir mal, in der Realität vorkam, aber die Erzählung war ja immer schon so. Du hast ja deinen virtuellen DOM-Tree und den kannst du ja serialisieren, entweder in diese Diff-Operation oder in einen HTML-String und du schreibst einfach einen Code, der läuft in beiden Welten und alles ist easy. Würde man das nicht haben wollen?
Ja, würde man haben wollen, ist ja aber dann nicht unbedingt die Realität. Du hast da irgendwie... Ich habe ja deinen 10-Punkte-Plan nicht so ganz gelesen, aber irgendwo hast du da, glaube ich, sowas geschrieben, wie dass das eine Lüge war.
Nicht Lüge, Scam. Also ich habe da tatsächlich bösartige Absichten unterstellt, ne?
Das ist eine berechtigte Frage. Die Frage bei diesem Scam ist es überhaupt das Werbeversprechen? Also das weiß ich gerade nicht. Also, dass die Community das teilweise glaubt, ja. Nein, aber niemand, der mal mehr als 5 Minuten Server-Side-Rendering gemacht hat, würde behaupten, das ist alles ganz einfach und man muss sich damit nichts befassen.
Ich glaube, du missverstehst mich ein bisschen. Nicht? Also es erweckt schon... Also ich habe nie gesagt, dass man sich nicht damit befassen muss. Das war ja auch der Schluss meiner Erzählung. Also ich verstehe, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man das Ding genau verstehen muss. Und wenn man den Punkt bei React erreicht, eröffnet sich halt die Erkenntnis, dass das zwei unterschiedliche Welten sind, die mit sehr viel Spucke zusammengeklebt worden sind. Das ist ja eigentlich das Thema. Und das ist aber, finde ich, auch sehr, sehr überraschend für eine Bibliothek, die da eigentlich sehr geringe API-Oberflächen anbietet. Nicht? Also du hast Handvoll Hooks, wie man Komponenten macht. Der Rest wird durch irgendeinen Compiler gemacht, den du auch nicht wirklich anschauen musst, ne? Das ist eigentlich auch cool, dass du in einer komplett anderen Syntax schreiben kannst, die nicht JavaScript nativ ist und das wird häufig so okay transpiliert und du brauchst dich zumindest um das Tooling nicht ordentlich kümmern. Aber die Oberfläche ist relativ gering. Use state, use effect, use callback, use memo. Ich glaube, mehr brauchst du eh nicht, ne? Dann hast du use jetzt, falls du nicht mehr weißt, was du genau nutzen musst, du nimmst einfach use, das wird schon irgendwie funktionieren, ne? Und du definierst Komponenten, super. Und der Teufel liegt dann in genau dem, was der Peter beschrieben hat. Wir sind aber dann in dieser deklarativen Art, wie man das schreibt, in einer sehr imperativen Sprache, nicht? Also, und dann fängt es an, dass du über den Renderzyklus nachdenkst und über die Art, wie State, UseState überhaupt ausgewertet wird, welche Komponenten wann wie angezeigt werden, nicht? Also, Dinge, die der React früher auch noch ein bisschen besser präsentiert hat mit den Klassen, wo du diese unterschiedlichen Callbacks drinnen gehabt hast, du hast zumindest nur irgendwie eine Verbindung gehabt zu dem, was unter der Haube passiert. Das ist ja auch jetzt alles weg. Das ist alles versteckt unter ein paar einfachen Funktionen. Ne?
Und naja, es ist nicht versteckt, das ist halt einfach nur jetzt der Ideologie entsprechend ausformuliert. Ne? Klassen sind halt kein funktionales Programmieren. Algebraische Effekte in Form des Hook-Workarounds schon. das entspricht halt so der Idee, wie man es machen sollte. Also ich würde das nicht als versteckt nennen, ich würde es halt umformuliert nennen.
Ja, ist okay.
Es ist schon da, es sieht halt seltsam aus, wenn du den ganzen Rest der JavaScript-Welt daneben hältst, aber kannst ja auch sein lassen.
Also es ist halt schon weniger ausdrucksstark. Also ich finde, React heute ohne Hooks zu schreiben, frustriert mich zu Tode. Aber das früher war schon besser lesbar. Also da war deutlich besser sichtbar, was hier gerade passiert. Also was zur Hölle, warum muss ich Use Effect schreiben, wenn ich möchte, dass Code ausgeführt wird, nachdem ich die Komponente gerendert habe? Also das ist so, das intuitiver ist on component did mount. Da verstehe ich sofort, was passiert. Und ja. Use Effect, was zur Hölle? Und ich habe ja mal funktionale Programmierung in der Uni gehabt, ne? Und ich mag das Konzept auch, aber trotzdem, was zur Hölle wollt ihr von mir, wenn ihr da Use Effect dran schreibt?
Aber dann trifft es sich ja super, dass React so abwärtskompatibel ist, dass man ja bis zum heutigen Tage weiter diese Klassen einsetzen kann. Und alle, die damit ein bisschen Frust schieben, können ja einfach sagen, geht mir weg mit euren Hooks, ich mache das jetzt so wie unsere Vorväter.
Ich schieb da ja noch mehr Frust mit, wenn ich das ohne Hooks schreiben muss, weil das halt dann boilerplätig ohne Ende ist. Ne? Also deswegen, Hooks haben totalen Charme. Und ich will trotzdem nicht sagen, dass es unbedingt die komplett richtige Richtung war.
Ja, Boilerplate mit dem Angriff der KI wird das in Ordnung kommen.
Vollkommen richtig, aber da muss ich den Code ja auch nicht mehr lesen. Kann den ja auch keiner mehr lesen. Also, ja. Und übrigens, also wir haben einen Kunden, nein, das stimmt nicht. Es ist mein liebster Kunde gewesen und unser längster Kunde und der hat uns dieses Jahr verlassen. Aber wir hatten bis vor kurzem einen Kunden, die machen wirklich noch React mit Klassenkomponenten. Und die hassen das nicht. Also ich schon, wenn ich dann da was schreiben muss, aber die hassen das nicht.
Ich finde es ja beeindruckend, dass es immer noch geht. Also dass sie auch, wenn sie sagen, sie haben jetzt eine andere bevorzugte Art, das zu machen, dass du immer noch sagen kannst, hey, aber du schreibst Klassenkomponenten. Finde ich super. Ich weiß nicht, wie stark das
kommt. Wieso ist das beeindruckend? Was ist daran beeindruckend?
Naja, also man kann einfach sagen, hey, das ist jetzt da halt Mist, wir wollen das nicht mehr unterstützen, wir deprecaten das und schmeißen das noch aus dem Framework, nicht, um irgendwas, keine Ahnung, zu optimieren oder uns jetzt komplett dieser neuen Art zu verschreiben, die und uns irgendwelche Dinge aufzumachen dadurch.
Wenn der Code da ist und die Tests weiter grün sind oder so, ist es ja keine Arbeit, den da einfach liegen zu lassen. Es wird ja nicht mal mehr in der Dokumentation aufwendig präsentiert oder so. Also das ist ja nicht beeindruckend. Ich könnte mir jetzt auch diesen Kaffeebecher auf den Kopf auskippen. Das wäre jetzt seltsam und bemerkenswert, aber jetzt nicht beeindruckend in dem Sinne. Sondern man kann es halt machen, man kann es auch sein lassen.
Ja, vielleicht lasse ich mir einfach andere Sachen beeindrucken.
Also aber, ich bin da voll bei Stefan.
Ich finde es eigentlich cool, dass das noch geht. Ne? Also ich finde cool, dass ich immer nur Klassen schreiben kann.
Es ist erstaunlich, dass man irgendwie Software, die man irgendwie einmal hatte, noch so verwenden kann, wie als man sie bekommen hat. Und dass ja, genau, nicht einfach genau. Jetzt irgendwie nach 2 Monaten alles komplett auf den Kopf gestellt wird. Das also ist auch schon ein Statement.
Du hast absolut recht, ja.
Ich weiß nicht, ob ich dieses Anekdötchen hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich bin ja von Angular weggegangen wegen Angular JS 2 hieß es damals noch, ne? Weil das einfach so, hi, du kannst deine komplette Anwendung wegschmeißen. Ist schön, dass du da die letzten Jahre auf uns gesetzt hast, liebes Enterprise-Ökosystem, aber jetzt ist alles neu, weil es war alles ein Fehler. Und das ist ja irgendwie, wie das JavaScript-Ökosystem funktioniert. So, einfach mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Breaking Changes ohne Ende und wirf bitte deinen kompletten Bestandscode weg. Und das
einmal oder zweimal im Jahr, ist das nicht ein Dauerzustand? Wenn ich hier irgendwie NPM outdated tippe, ist immer irgendwas.
Ich wollte gerade behaupten, ich weiß nicht, wie viele Major Releases Angular im Jahr macht. 1 oder 2 war meine These und ich wollte die kurz dissen. Das ist sehr weit weg von der Realität heutzutage. Also das, was sie da mit Angular 2 gemacht haben, haben sie ja selber gemerkt, dass es ein Fehler war. Und da habe ich in der
legendärer Vortrag. Ich habe den live gesehen. Also nicht direkt vor Ort, sondern im Livestream. Aber ich kann mich erinnern, wie wir alle in der Agentur ausgeflippt sind.
Ja.
So, was habt ihr denn jetzt vor? Und jetzt, wir haben gerade Angular bei 3 Kunden unterbrochen und so, Wahnsinn.
Wir haben ein Jahr vorher entschieden, dass XJS nicht mehr unsere Zukunft ist und dass wir jetzt alles neu auf Angular bauen und dann machen die sowas. Und es war da tatsächlich so, dass wir jetzt halt ein Jahr investiert haben und uns gedacht haben, was machen wir denn jetzt? Weil jetzt haben wir da die ganz alte Leiche und jetzt haben wir die neue Leiche und ja.
Also vor allem mit dieser Frechheit, alles, an dem du verschrieben hast, mit einem Grabstein zu quittieren, können wir das verlinken oder so in die Schauen sitzen? Das ist meiner Meinung nach eine legendäre Präsentation gewesen.
Das war ja auch irgendwie so, Context was a mistake oder sowas in der Richtung. Und Context war ja das primäre AngularJS-Feature, was uns all das Leben leicht gemacht hat, bis es uns das Leben schwer gemacht hat. Aber
das war ja so diese Variable, wo man einfach alles draufsteckte und dann ging's.
Irgendwie so, ja, genau. Ja, genau. Da irgendwie Change Detection und irritierterweise war das langsam. Irgendwie sowas war das.
Ja, gut, dass man das jetzt ersetzt hat durch moderne JavaScript-Entwicklung, die ja nicht langsam ist.
Genau.
Habt ihr das großartigste Next.js aller Zeiten, Projekt aller Zeiten zur Kenntnis genommen? Das jetzt neue, the greatest, the biggest, mit dem größten Adler aller Zeiten?
Vielleicht.
Trump Card war das, ne? Trump Card.
Okay, und das ist ein Next.js-Projekt.
Goff, da ist es. Wo der CEO von Vercel auch direkt gesagt hat, jawohl, hier, get with the program. Selbst der Präsident nutzt unser tolles Ding. Haben sie den Adler weggemacht? Nee, der Adler ist noch da. Hey, großartig. Der Adler ist eine Abfolge aus einzelnen PNGs, mit denen sie die Animation gemacht haben. Statt irgendwie einen von den magischen Videocodecs dieses Jahrzehnts zu verwenden, um irgendwie halt da, 50 Kilobyte für die Animation zu haben, sind es 16 Megabyte an PNGs. Das hat jetzt nichts mit Next.js zu tun. Ja, aber das kannst du
deine Komponenten super durchcyclen.
Auf jeden Fall. und das ganze Resting ist Next.js und die ganze Performance-Fraktion auf Social Media hat einfach nur einmal Anlauf genommen und dann angefangen mit Baseballschlägern drauf einzuprügeln, was ja abgesehen vom Inhalt durchaus berechtigt ist. Ich warte schon die ganze Zeit, seit die Aufnahme startet, auf die Möglichkeit, das anzubringen, weil ich wissen wollte, wie Kiki guckt, wenn er diese Webseite sieht.
Ich habe die halt nicht wahrgenommen. Ich habe ganz viele Fragen, relativ wenige davon sind technisch. Aber das mit dem Adler finde ich schon eine spannende Fragestellung.
Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder sind die extrem inkompetent oder die lösen irgendein Problem, das ich mir nicht mal vorstellen kann. Und ich weiß halt nicht, was.
Ich könnte dir ganz viele Fantasien erzählen. Also ich bin halt wirklich auch so hin und her, war da jemand extrem dumm oder extrem smart? Und ich halte beides für möglich, wenn ich ehrlich bin.
Nicht vergessen, diese Realität existiert aus drei Dimensionen. Du musst ja noch die Evil-Achse da einbauen. Ja?
Die ist sowieso existent, wenn wir von einer Website, die Trump im Namen, sorry, ich weiß nicht, wie politisch dieser Podcast ist.
Was soll passieren? Sollen die uns rausschmeißen?
Was zur Hölle ist denn diese Trump-Card?
Wenn ich es richtig verstehe, ist, die schmeißen jetzt ja auch die Ausländer mit Ausbildung raus. Und du kannst dich ja wieder einkaufen, wenn du irgendwie $100,000 auf den Tisch legst, kannst du dein Visum, das du bereits hast, behalten. Und ich glaube, das ist etwas aus dem Formenkreis. Also halt sozusagen Bestechung, dass du halt da rein darfst.
Das ist ja witzig. Und da gibt's auch, jetzt sehe ich es auch, es gibt noch eine Trump-Platin-Karte, da muss man $5 Millionen zahlen und dann ist man die nächsten 270 Tage von US-Steuer befreit. Was?
Nee,
von Steuer auf Nicht-US-Einkommen?
Man muss ja. Das, wenn du außerhalb von da lebst, musst du aber weiter da Steuern bezahlen. Solange okay. Du da.
Außer du bezahlst 5 Millionen. Ist ja klasse. Ah, es gibt noch eine Corporate Gold Card. Ich würde das Thema wechseln wollen. Das ist irgendwie wieder über was Schönes reden.
React. Über React zum Beispiel. Aha.
Die Hornreklame.
Ich weiß nicht, aber ich finde das super, wie wir einfach komplett abgebogen sind und in ein Wurmloch in die vierte Dimension gefallen sind, weil wir einfach so multidimensional verstört waren von diesem Ding. Wir waren gerade bei, Next.js und wir waren bei Server-Side-Rendering und warum das so schwierig ist und ähnliche Kisten. Und hier, bei Klassenkomponenten, ob man die noch verwenden kann. Weil auch das ja sozusagen in meine Erzählung von React als Meme so ein bisschen reinspielt, weil meine jüngste praktische Erfahrung mit React ist ja, Kiki, da gab's ja so ein Projekt bei euch, wo ich dann gesagt habe, ich könnte mal irgendwie was zu tun gebrauchen. Hast du irgendwie sowas aus der aus dem Tätigkeitsfeld Toilettentieftaucher? Und du so, ha, hold my beer. Ich habe hier das schlimmste Next.js-Projekt aller Zeiten.
Deine Worte. Das war ja gar kein Next, also kompliziert. Nee, mach weiter. Ja, doch, ist ein Next.js-Projekt, akzeptiere ich. Ja,
es ist ein Next.js-Projekt und das musste irgendwie jetzt bildlich gesprochen, Version 5 von so der generellen Idee des Memes auf Version 7 der generellen Idee des Memes überführt werden. Mit halt allerlei Inkompatibilitäten. Halt eben, die da so drin sind. Ne? Es ist jetzt nicht wirklich eine Version 5 und eine Version 7, aber der Versionssprung befand sich so innerhalb dieser Bandbreite.
Ja, und ja, um es mit deinen Worten zu fassen, es war ja nicht nur ein Meme involviert, sondern irgendwie auch noch eine Verschwörungstheorie mit dabei, die das Ganze nochmal komplexer gemacht hat, aber ja, weiterreden.
Ja, gut, das hat ja hauptsächlich euer Mann geregelt, den ganzen State-Management-Kram. Ich habe ja nur den ganzen Rest gemacht, wo dann halt unter anderem halt auch so Sachen waren, wie so, ne, also das ist ja zum Beispiel auch in meinem, in meinen 95 Thesen da in dem Slack-Channel zum Ausdruck gekommen.
Den Punkteplan.
Dass ich ja, Fünfjahresplan, genau, dass ich ja vehement widersprochen habe der Idee, dass React stabil sei, was ja eine so eine Idee war, die, glaube ich, Stefan rausgebracht hat. Und unsere unterschiedliche Einschätzung kam, glaube ich, daher, dass tatsächlich Stefan meint, React die Software, wo das ja geht mit, du kannst weiter Klassen verwenden, als wäre noch 2013, versus meine gelebte Realität, die da sagte, okay, wunderbar, in diesem gewaltigen Jenga-Turm aus React-Komponenten gibt's da jetzt irgendwie so die unterste Ebene und die ist weiterhin stabil, aber sowohl der Keller, wo wir Next.js rangeflanscht haben, als auch alles, was da oben drauf baut, ist halt halt eben nicht stabil. Und wenn ich jetzt React begreife als das Meme, dann kann ich das schlecht als stabil bezeichnen, nur weil da halt einzelne Bestandteile unveränderlich dran sind.
Ja. Ja, aber ich bin ja PHP-Entwickler gebürtig und PHP ist ja bekannt für hohe Code-Qualität. Und ich habe gehofft, dass Peter sich den Kaffee übers T-Shirt schüttet, hat nicht geklappt.
So gerade.
Also das habe ich ja jetzt auch gerade so als Meme und als Gag erzählt. Aber es ist schon so, dass es in der PHP-Community eine relativ große Bubble gibt von Leuten, die sich sehr für Softwarequalität einsetzen und die auch an der Stelle nicht, so wie das JavaScript-Ökosystem, alles immer neu erfinden, sondern sich halt umgucken, was gibt es für etablierte Best Practices und was gibt es für Muster, die gut und auch schlecht sind und so weiter. Und da komme ich her, da bin ich sozialisiert worden. Und das ist so eine der Grundregeln, die ich im Backend gelernt habe, ist, Third-Party-Bibliotheken werden backabstrahiert. So, das, du setzt nicht eine Third-Party-Bibliothek so ein, dass sie in jeder deiner Klassen verwendet wird, sondern es gibt eine Abstraktionsschicht, die die wegkapselt. Da wir uns in JavaScript immer alles neu erfinden ist und noch niemand das erfunden hat, ist das halt etwas, was in JavaScript sehr wenig passiert. Und der Fairness halber, ich wüsste nicht, wie ich eine Frontend-Anwendung ohne Web-Components bauen sollte, die auf React aufsetzt, die ich einfach mal auf Angular umstellen könnte. Also das heißt, so dieses zugrunde liegende Framework wegzuabstrahieren, ist, glaube ich, illusorisch. Aber so Sachen wie einen Router oder auch eine State-Management-Bibliothek oder den HTTP-Client würde ich halt immer wegabstrahieren in einer Anwendung, die länger als ein Jahr leben soll. Und dann reduziere ich das Problem. Das sind etablierte Dinge.
Es ist cool, dass du das erwähnst, weil tatsächlich ist ja auch das die Lösung, die wir jetzt anstreben und warum ich auch jetzt den Grundgedanken habe, naja, also das, was wir jetzt von React noch verwenden und als solches verwenden, ist stabil, nicht? Weil wir bieten jetzt unser eigenes Framework an. Also wir haben jetzt gesagt, okay, einfach nur so freilaufen lassen und ein paar Tooling-Endpunkte anbieten, dass du das Ding shippen kannst, reicht nicht. Wir abstrahieren jetzt Routing, Navigation mit unseren eigenen Elementen. Wir abstrahieren die Backend-Kommunikation mit unseren eigenen Sachen, dass die du um möglichst wenig kümmern musst, optimiert für den Anwendungsfall, der dahinter steht. Der zum Beispiel bei unserer Time-Series-Datenbank ganz anders ist, als wie bei irgendeinem Dokument, das man aus der Datenbank findet. Also aus der anderen, aus der Dokumentendatenbank. Und das ist irrsinnig viel Arbeit. Das ist, also zu verstehen, welche Konzepte und Abstraktionen du da dahinter brauchst und die Schnittstellen richtig anzubieten, das ist nicht leicht und das ist viel Arbeit und das ist vor allem mit der Breite an Entwicklerinnen und Entwicklern, die wir gerade haben drauf, nicht? Also wir haben ja mehrere hunderte Leute, die damit arbeiten. Das ist schon, ein gigantischer Aufwand. Aber meiner Meinung nach auch der einzige Weg, wie man das wieder lösen kann, dass man eben auf diesen stabilen Grundkern kommt. Und wir eben sagen, hey, die anderen Sachen, die werden angeboten und können von dir verwendet werden. Witzigerweise, und das ist jetzt irgendwie die Ironie dahinter, sehr inspiriert von dem, was Next.js initial eigentlich macht, dass du dort einen API-Folder hast, einen Pages-Folder hast, also diese Endpunkte auf Folder-Ebene anbieten, damit nachher unser Framework dahinter die richtigen Komponenten rauszieht, richtig aufhängt, richtig dranhängt und aufrufbar macht, nicht? Genau das ist die Idee.
Okay, das heißt, was du jetzt hast, ist ja im Prinzip, wenn React unser Meme ist, dann verwendest du das ja gar nicht mehr, sondern dann hast du jetzt ja bloß eine spicy Template-Engine am Start.
Ja, genau.
Naja, und
das ist ja auch, das ist ja, liegt irgendwo dazwischen, nicht? Also,
Und er benutzt ja React auch im Zweifelsfall, um diese High-Level-Abstraktionsschichten zu schaffen. Ne? Insofern ist es schon so, also damit wird React halt so benutzt, wie es gedacht ist, nämlich als Low-Level-Werk, nein, sorry, wie es in meiner Fantasie mal gedacht war, als Low-Level-Werkzeug, um High-Level-Frameworks oder Bibliotheken.
Früher, vor 10 Jahren, deswegen taugt's mir noch.
Und dann würde ich halt sagen, für diesen Kontext ist React eben sehr stabil. Und da glaube ich, dass das bei, sorry, auch wieder eine Fantasie, bei Angular nicht unbedingt so war, weil bei Angular meiner Wahrnehmung nach sich in den letzten paar Jahren durchaus was geändert hat, wie man strukturell Komponenten entwickelt. Und ja, es gibt bei React neue Wege, aber wie wir gerade schon mehrfach festgehalten haben, die alten funktionieren immer noch. Und sorry, ich wollte jetzt gar nicht in so eine React versus Angular Diskussion, wir sind ja eher in einer React und Angular gegen irgendwie so komisches Zeug, was Peter machen will.
Aber einmal Angular aside, nicht? Also das ist natürlich dann die andere Gefahr, in der du laufst, ist, dass wenn dir das Framework zu viele Schnittstellen anbietet, weil sie möglichst viele Dinge von dir abstrahieren will, nicht? Was ja, wie gesagt, was ja ein sinnvoller Weg sein kann, nicht? Dann laufst du natürlich Gefahr, dass wenn sie das Framework in einem anderen Rhythmus oder in einer anderen Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie du deine Applikation, dass dann dort den Mehraufwand hast, nicht? Und ich kenne das auch, also wie gesagt, wir haben auch einen Angular-Client, der läuft nach wie vor, den werden wir auch nicht so schnell wegkriegen, nicht? Weil das haben viele, viele Stunden reingelaufen und das ist ja alles wertvoller Code, wertvolle Features, die wir entwickelt haben. Wir pausieren trotzdem die Entwicklung zweimal im Jahr, um Framework-Updates zu machen und schauen, dass das Ding nachher wieder läuft und wieder stabil ist. Und das ist beeindruckend, wie viel Zeitaufwand das ist, wo die gesamte Company sagt, jetzt ist Upgrade-Zeit, hold your horses, keine Features entwickeln. Wir setzen das Framework ein und dann da mal koordiniert mit euch schauen, was bricht und fixen das. Und das kann mehrere Sprints in Anspruch nehmen bei der Applikation dieser Größe, die wir haben. Und da reden wir noch nicht davon, dass das Framework alleine dort gar nicht auskommt, sondern du brauchst ja dann auch wieder einen Tooling-Layer rundherum, damit du irgendwie deine Applikation sauber strukturieren kannst. Nicht? Also, ja.
Naja, und ihr habt es ja insofern noch ein bisschen leichter, als das ja, also keine Ahnung, die Plattform, die ihr supporten müsst, ja, okay, das ist irgendwie groß oder so, aber das geht ja mit der Zeit. Also ich habe da so manche Kundschaft schon so in Industriebereichen gehabt, die Produkte fertigen, die ihr garantiert mehrfach pro Tag irgendwie seht, wenn nicht gar besitzt, wenn ihr da so durch die Gegend eiert. Und da gibt's halt einen großen Bedienbildschirm drin und der ist mit Angular gebaut. Und das Problem ist halt, die Entwicklungszyklen der Zulieferer sind da mehr so, alle 10 Jahre kriegt er einen neuen Chip. Aber die Bildschirme in diesem Device werden halt immer größer und die Angular-Versionen, mit denen die halt eben da arbeiten müssen, gehen davon aus, oh, Computer werden halt so irgendwie einigermaßen tendenziell schon schneller. Und das trifft halt bei denen gar nicht zu. Und die sind halt dann sehr doll am Rudern, weil es gibt halt einfach diesen vorgegebenen Upgrade-Takt. Und den mitzugeben, macht halt einerseits diesen Engineering-Aufwand, den sie halt haben, weil sie ne, auch so ihre eigenen Abstraktionen geschaffen haben. Aber die sind halt teilweise auch aus der Not erwachsen, irgendwie das Ding noch auf der alten Hardware mit den immer größeren UIs, die sie rendern müssen, irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Also auch da wäre vielleicht eine andere Technologie eine schlauere gewesen. Wahrscheinlich wäre selbst React besser gewesen als das da. man kann es so oder so machen, ne? Es ist am Ende.
Ich habe auf ein Marc-Uwe Kling-Zitat von dir gehofft. Ich bin enttäuscht.
Ich bin nicht ganz so der Kling-Head. Du kannst das gerne nachliefern.
Kennt ihr nicht einmal wer? Marc-Uwe Kling. Zitiert sie mir und die
Kugel. Da machen wir mal bei Zeiten eine Folge drüber. Was?
Working Draft, der Politik-Podcast. Ist das nicht Working Draft, sondern ist es Blueprint, weil das nämlich dann so die Bauanleitung für die Guillotine ist. So.
Tja. Also wir waren gerade bei stabil und wir haben jetzt Peter überzeugt, dass React stabil ist. Ist das so das Fazit vom letzten Punkt?
Neben Angular gibt's viele Dinge und Personen, die vergleichsweise stabil wirken. Unter anderem welche, deren Webseiten wir bereits für heute besprochen haben.
Nee, also jetzt muss ich dann Angular verteidigen. Es ist ja ein Problem des JavaScript-Ökosystems, ne? Es ist nicht nur Angular. Wir hauen jede Woche eine neue BC-Break raus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ESLint oder von Webpack gehört habt. Also was ich da für Schmerzen mit, die haben ein komplett neues Config-Format eingeführt. Also insofern, es ist ja auch toll. Wir entwickeln uns weiter als Ökosystem. ganz viele andere Programmiersprachen standen, glaube ich, sehr lange sehr viel mehr still als JavaScript, aber trotzdem ist es schon was schön zu sehen, dass es halt in dem JavaScript-Ökosystem auch jemanden gibt, der sich dafür interessiert, dass Code von vor 10 Jahren heute noch läuft.
Ja, also jemand interessiert sich dafür, dass der Code noch läuft. Ich meine, das ist der Naturzustand vom Webbrowser. Der muss ja jede Webseite anzeigen, die jemals existiert hat. Das ist einfach sozusagen qua Naturgesetz so. Ne? Wir machen uns das kaputt, indem wir sagen, okay, super, lass uns mal eine JavaScript-Lasagne machen mit irgendwie 7 Schichten und jede von denen bröselt einzeln weg. Und dann irgendwie sagen, dieses ganze Dependency-Tobawo, das wir so in unserem Node-Modules vorfinden, hätte was mit Fortschritt zu tun. Da bin ich ja ein bisschen am Zweifeln dran, weil ich gestern ja kurz mal recherchiert habe, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Mikro-Packages, die da so rumliegen? Und ich habe mir mal angeguckt, was so die Download-Zahlen von so NPM-Packages sind, die Array-is-Array re-implementieren. Ne? Nur so als Beispiel für, es gibt ja Weiterentwicklung, es gibt Fortschritt, hast du nicht gesehen, die steigen. Also das wird mehr. Diese Packages verzeichnen wöchentlich mehr Downloads und nicht weniger. Und es gibt mehrere von denen, größte ist in einem 3-stelligen Millionenbereich von wöchentlichen Downloads. Also hier ist irgendwas kaputt und irgendwie eine Korrelation zwischen diesen ganzen Dependencies und Fortschritt auch nur anzureißen, würde ich so nicht mitgehen. Ich würde eher sagen, das sind zwei parallel passierende Phänomene, die miteinander nichts zu tun haben.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche beiden Phänomene, also Fortschritt und die, wer von uns hat das mit den vielen Dependencies als, das ist der Grund für Fortschritt genannt?
Ich hatte das jetzt so rausgelesen aus so irgendwie Weiterentwicklung und die Größe des Ökosystems und ähnliches.
Nee, das war gar nicht der, also wenn du das aus meiner Aussage rausgezogen hast, das ist für mich gar nicht der Punkt, sondern es ist ein Riesenökosystem und es entwickelt sich weiter, aber halt ständig mit BC-Breaks und ständig mit, du musst hier ein Update machen und dafür deine halbe Codebase anpassen. Und da ist für mich React als Library eine sehr positive Ausnahme, weil eben mein React-Code von vor 10 Jahren heute noch läuft. Und ja, du hast recht, dass es im Browser auch so ist, dass der Großteil des Codes, den ich vor 10 Jahren für den Internet Explorer 6 geschrieben habe, heute noch in Safari 26, keine Ahnung, funktioniert. Aber nicht im JavaScript-Ökosystem.
Aber jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Weil, pass auf, wenn du jetzt sagst, ich kann weiter diesen alten React-Code schreiben, wie realistisch ist das jetzt tatsächlich? Wenn du in einer Welt lebst, in der du einer von, sagen wir mal, so 3% der React-Entwicklerschaft, sagen wir 5% bist, die das tatsächlich machen wollen, weil jedes Code-Beispiel, das du findest, jede Dokumentation und jedes Snippet, das dir die nette KI von nebenan rausrendert, davon ausgeht, dass du auf dem allerneuesten Stand bist. Das war nämlich genau das, was mich bei unserem schönen Projekt teilweise so fertig gemacht hat. Von wegen, ich muss jetzt irgendwie diese alte Library mit diesem neuen React-Code verknuppern, aber ich finde halt kein einziges Code-Beispiel, das sozusagen diese beiden Aspekte, olle Library-Version und modernes React-Pattern miteinander verbindet. So dass ich halt eben mich da ab dem Zeitpunkt tatsächlich ab dem Projekt gefragt habe, okay, diese Library bekommt so keine Breaking Changes, aber effektiv habe ich da nichts von, wenn ich kein einziges Material dazu habe, das damit arbeitet. Hey, nimm diese Library. Okay, die Dokumentation sagt mir jetzt nicht, wie ich das in einer Hook-Welt zum Beispiel, wie ich das in einer Klassenwelt verwenden kann. Und vielleicht bin ich ja Nerd genug und Oll genug, um das jetzt manuell rüber übersetzen zu können. Aber das macht mir das Leben doch signifikant schwieriger. Also geht das tatsächlich? Ist allein durch den Umstand, dass es keine Breaking Changes in der Software gibt, die Stabilität des Gesamtmemes gewährleistet?
Also ich würde sagen, du hast schon einen Punkt dabei. Das ist am Ende der Punkt, in dem Moment, wo man nicht das macht, was alle machen, hat man mehr Aufwand, weil man sich nicht an die, weil man nicht so viel existierendes Material findet. Das ist halt genauso, wie wenn du jetzt mit Vanilla JavaScript dein eigenes Frontend-Framework schreiben würdest, dann hättest du genau das gleiche Problem. Weil das heute nicht der am weitesten verbreitete Weg ist. Und insofern hast du absolut recht, wenn du heute noch Klassenkomponenten in React machst, wirst du Herausforderungen bekommen, dass eben alles an Dingen, die im Internet entstehen, nicht mehr auf Klassenkomponenten setzt. Aber trotzdem funktionieren sie noch und du musst sie nicht von heute auf morgen alle umstellen. Und ich habe ja eben schon gesagt, also ich würde jetzt halt auch nicht bei Klassenkomponenten bleiben, ne? Aber ich würde auch nicht dahergehen und meine komplette Codebase von Klassen auf funktionale Komponenten umstellen, sondern, sorry, ist das falsche Wort, aber egal, auf Funktionskomponenten.
Was übrigens ein Argument war in dieser Diskussion, die wir gehabt haben. Nicht? Also du musst nicht nur, weil React jetzt da und das Prinzip einführt, sofort der gesamte Codebase ändern. Also das ist absolut nicht nötig.
Hey, du musst nicht, aber die sozusagen Ströme der fortschreitenden Zeit, die Gesellschaft an sich, schiebt dich ja schon in eine gewisse Richtung.
Wenn du eine Komponente, eine bestehende Klassenkomponente relevant anpassen musst, dann solltest du sie wahrscheinlich auf eine Funktionskomponente umstellen. Haken dran, bin ich bei dir. Aber du musst eben nicht dahergehen und deine Codebase, die von hunderten Entwicklern in den letzten 5 Jahren geschaffen wurde, komplett umstellen, um jetzt die nächsten 2 Major-Releases mitzunehmen.
Das möchte ich auch noch dazu sagen, diese Grundabstraktion, die der React anbietet, nämlich, dass du es in einen Komponenten packen kannst, nicht? Die bleibt ja weiterhin. Also die Komponente und wie du die aufrufst, das ist ja das Grundinterface. Und das ist in der Klassenkomponente wie in der funktionalen Komponente komplett gleich. Und das ist schon mal alleine ein guter Punkt, wo du Teile deiner Software abtrennen kannst, die du vielleicht nicht mehr warten musst oder nicht mehr angreifen musst. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in meiner Administrationsoberfläche irgendein Dashboard habt, das da sagt, wie viele Änderungen das es gegeben hat in, keine Ahnung, Zugriffen, was auch immer, nicht? Und das funktioniert und das passt und da brauche ich nichts mehr machen, nicht? Dann lasse ich das so. Das geht. Das kann ich reinlegen, das kann ich aufrufen, das funktioniert. Und ich arbeite mit dem neuen Shit an einer anderen Stelle weiter. Und das ist absolut legitim.
Ja gut, man müsste jetzt natürlich mal hinterfragen, ob das Komponentenmodell ein besonders gutes ist.
Naja, die öffentliche API des Komponentenmodells, die ist, glaube ich, eins, wo ich relativ gelassen bin und sagen würde, das passt schon so, ne? Also das ist jetzt.
Ja, die ist auch stark inspiriert für HTML, nicht? Das
genau.
Hat sich auch ein bisschen bewährt, nicht?
Ja, gut, aber es ist nicht das, ne? Nein. Also, weil ich meine, das hätte, wenn es das wäre. Also jetzt spinne ich mal komplett, ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, React, ich mache baue eine Komponente irgendwo ein mit Spitzklammer auf und hier ist eine Komponente hier mit großem Anfangsbuchstaben und hast du nicht gesehen? Das Ding ist ja virtuell, im Sinne von, das schlägt sich ja nicht im Markup nieder, außer durch das, was es laut seiner Renderlogik an Diffs ausspuckt, ne? Was halt ganz praktisch wäre, was ich halt so für mich mit meinem seltsamen Zeug rausgefunden habe, ist, wenn man tatsächlich native HTML-Elemente hat, ist das voll einfach, da, naja, andere native APIs dran zu klemmen, die dann schöne Effekte haben können. Also ich bin ein sehr großer Freund davon geworden, einfach so per Default an Web-Components immer einen Intersection-Observer dran zu bauen, um halt so das Re-Rendering-Problem andersweitig in den Griff zu kriegen. Weil man könnte ja hingehen und man könnte dem State-Management halt eben gefügig machen und sagen, ja, ich mache jetzt hier Immutable Data und passe bei meinen Updates ganz groß auf, dass ich nichts falsch mache und hast du nicht gesehen. Und der große, teure Neurender-Schritt passiert halt nur dann, wenn ich auch weiß, dass es neue Daten gibt. Aber genauso gut könnte man es ja auch machen, dass man nur die Dinge neu rendert, also die so zu sehen sind, so auf dem Bildschirm gerade aktuell angezeigt werden und den Rest halt nicht. Ein Performance-Budget ist ja ein Budget, das ist ja zum Ausgeben da. Und das kann man entweder ausgeben, indem man sehr effizient die Sachen updatet, die nicht zu sehen sind, oder indem man weniger effizient die Dinger updatet, von denen man was hat. Und man dann insgesamt weniger Hassle hat mit, ist das jetzt ein Update und habe ich den Object-Spread richtig gemacht? Ist Structured Clone schnell genug oder nicht?
Das Ding ist, wie kriegst du dann mit, wenn die Komponente, die gerade nicht auf dem Bildschirm ist, dem User einen Notify, einen Alert, einen irgendwas anzeigen soll?
Das funktioniert. Dann zählt das Ding als im Viewport. Es sei denn, diese Notification kommt aus dem Shadow DOM, aber das musst du ja nicht verwenden, beziehungsweise ich habe noch nicht raus, ob das ein Browser-Bug ist oder intendiertes Verhalten. Das ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Aber grundsätzlich geht das. Wenn du da was rauspoppst, ist das eine Intersection.
Okay, das heißt, du musst dann explizit irgendwie, aber die Daten werden ja gar nicht gepollt die ganze Zeit, oder? Wenn die nicht im Viewport ist, oder würdest du das trotzdem machen?
Du kannst sie ja pollen, wenn das Ding in Viewport kommt.
Aber das die Notification soll ja auch auftauchen, wenn es gerade nicht im Viewport ist, weil das ist ja eine sehr wichtige Notification.
Dann muss man sich dafür was einfallen lassen.
Und dann
lassen.
Kommt man bei der Verschwörungstheorie relativ schnell an, glaube ich, und baut ein State Management.
Na, ich weiß halt nicht, ob die Notification nicht tatsächlich eine eigene Komponente wäre. Im Sinne von, du hast ein Container-Element, welcher Art auch immer, das enthält die Notification und die Notification ist die Komponente, die dann angezeigt wird. Im Viewport, die wird gerendert und der Container als Wrapper um alles drumherum ist ja eh per Definition da. Weißt du, was ich meine?
Du bist ja kein Entwickler, wie du so schön sagst.
Definitiv nicht.
Ich glaube, dass halt, es gibt das Konzept der Kapselung, das habe ich als PHP-Entwickler mal gelernt, dass sowas hilfreich ist. Ich will ja, dass der Code, also wenn ich halt diese eine Komponente habe, die lädt die Daten und pollt die meinetwegen und in Sonderfällen soll die mal eine Notification aufklöppen lassen, weil es jetzt ein Monitoring-Incident gibt. Ich bilde mir jetzt Sachen ein, die ich aus Stefans mir vorstellen würde. So, dann will ich halt, dass dieser Code, der den aktuell ist alles in Ordnung Dialog anzeigt und der das aus den daraus, also den dafür gefetschten Daten die Notification Bubble aufplöppen lässt. Der soll nah beieinander liegen. Ich will nicht hier an der einen Stelle was mit fetch mal den aktuellen Status und hier ganz woanders nochmal. Das will ich ja zusammenführen, weil ich will es ja auch zusammen löschen können.
Ah ja, okay, das ist dann also der gleiche Kram wie das, was man bei React dann so als Provider-Schild-Wall immer so hat, wenn ich so durch die äußeren Verteidigungsringe irgendwo ist was zu debuggen, muss ich irgendwann erstmal so durch 17 Provider durch, die irgendwas providen, damit 17 DOM-Levels weiter unten irgendwas hochpoppen kann. Also so willst du das haben.
Nee, das ist gar nicht für mich der entscheidende Punkt, sondern für mich ist der entscheidende Punkt, dass Code, der fachlich viel miteinander zu tun hat, auch direkt nebeneinander liegen sollte. Da hat für mich jetzt nichts mit irgendwelchen React-Providern. Also da kannst du auch eine globale Variable haben, in der du dein State-Management reinpackst und einen globalen Notification-Bus tut meinetwegen auch. Also das muss jetzt nicht irgendwas mit Providern sein. Aber ich möchte halt, dass diese Komponente, die gerade offscreen ist, die eventuell verursacht, dass die Daten geladen wird, auch Sachen machen kann, wenn sie nicht im Bildschirm zu sehen ist. Und da kann man natürlich so Sachen machen wie, diese Komponente darf auch arbeiten, wenn sie gerade nicht zu sehen ist. Aber da glaube ich halt, das werden dann ganz schnell wieder Bugs, die eingebaut werden, dass Leute das vergessen. Oder dann kommen wir an so ein, jetzt würde ich das Begriff Meme verwenden. In React gibt's irgendwie so eine kleine Bestrebung von Menschen, die sagen, du musst eben alles Use Memo drumherum packen. Was halt so eine kleine Performance-Optimierung ist, die manchmal hilfreich ist und manchmal Performance kostet und immer Boilerplate erzeugt. Und da wird nämlich bei deinem Ansatz irgendwann die Best Practice entstehen, an jede Komponente dran zu schreiben, dass sie auch offscreen gerendert werden darf. Ansonsten macht man aus Versehen Fehler. Insofern glaube ich, das wird auch nicht alle Probleme lösen, was du dir vorstellst.
Also keine Ahnung, ich stelle mir das ja nicht vor, ne? Also so mache ich das ja persönlich.
Ja, sorry, ich war gerade bei der Beleidigung. Du bist ja kein Entwickler, sorry, da wollte ich noch weitermachen. Du entwickelst ja für dich alleine deine kleinen Pet-Projects. Also meine Vermutung ist, dass du das, was für dich gut funktioniert, nicht auf Stefans mehrere hundert Personen-Team anwenden solltest, weil die werden das nicht alles verstehen und verinnerlichen.
Ja, gut. Ich meine, mit dem gleichen Argument könnte man ja auch gegen Use Effect zu Felde ziehen. Und zum anderen finde ich es halt immer noch, also das mag ja sein, dass das dann irgendwie zu kompliziert und zu fiddly ist, aber trotzdem, warum willst du Sachen irgendwie das Rendering von Sachen updaten, die keiner sehen kann? Also ich meine, niemand ist im Wald, warum würdest du den Baum umfallen lassen? Da hat doch keiner was von.
Weil wir an der Stelle wahrscheinlich das Laden und Behandeln von Daten nicht vom Darstellen getrennt haben. Also ich weiß nicht, wie deine Anwendung wirklich funktioniert, aber meine These wäre jetzt, dass halt in dieser Web-Component dann auch der Code drinsteckt, der die Daten vom Backend lädt. Bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, aber es wäre jetzt meine Erwartung, dass so die
Es existiert leider, weil ich auch ein Sucker bin, eine Art von State-Management. Das heißt, das Ding enthält eine Notification, yo, hier, da hat sich was geändert, du solltest vielleicht mal. Und dann gibt's da halt eben in der Basisklasse eine Logik drin, die sagt, if offscreen, then okay. Kacken.
Also wenn du ein State-Management hast, was sich zentral darum kümmert zu entscheiden, welche Daten wann wie geladen werden müssen und es nur um das eigentliche Rendering geht, dann bin ich ja bei dir. In wie vielen Fällen du damit relevant Performance sparst, wäre was ich aber auch vorsichtig in Frage stellen würde. Nicht sagen will, das ist kompletter Bullshit, aber die Menge in Fällen, wo das, was du da machst, relevant Performance spart, glaube ich, ist auch nicht riesig.
Na, ich gebe das Budget halt woanders aus, ne?
Ja.
Das ist halt
meine Aussage stehen lassen.
In Summe macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Und ich meine, am Ende ist es ja sozusagen Performance-Budget, Performance-Limbo. Man muss ja nur unter der Stange durchkommen, sodass es sich gut genug anfühlt und dann passt das schon. Ja? Aber ich denke halt nur so, weil die Implementierung tatsächlich von dem Ganzen so trivial war, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, ah, okay, klemm einen Intersection Observer an das Ding, was ohnehin das Sprachkonstrukt ist, an das ich sowas dran klemmen kann, nämlich ein Element. Dann kriegst du ein Boolean raus, visible oder nicht. Und dann machst du einfach um dein ganzes Rendering einfach ein einziges if drumherum. Versus, die anderen Sachen, die auf den gleichen Effekt rauskommen, womit ich ja im Vergleich wahrscheinlich bei der Performance ungefähr gleich viel Schwierigkeiten habe, ungefähr gleich viel irgendwie Edge Cases habe, um die man drumherum workarounden muss, aber wofür ich halt eben keinen Code schreiben musste, sondern buchstäblich ein Intersection Observer und dann if-else. Warum würde man die aufwendigere Variante wählen, wenn man doch auch die einfachere haben könnte?
In React würde ich halt eine Higher Order Component drumherum rappen oder sowas, dann wäre das Ganze auch erledigt. Und meine Erfahrung mit Intersection Observer arbeiten ist immer Pain gewesen. Das mag meine Inkompetenz sein, aber ich hatte da nie viel Freude mit. Also insofern auch mit React kann das ein sehr einfacher Weg sein, auch mit Angular kann das ein sehr einfacher Weg sein und so weiter. Ne? Also das, glaube ich, ist relativ unabhängig. Könnten, mit dem, wie React heute häufig gemacht wird, wird es ein schwieriger Weg, die Daten dann noch im Hintergrund zu laden, aber ich will jetzt ja nicht wieder gegen React argumentieren.
Nein, ich glaube, unsere Unstimmigkeit kommt halt eben auch zum Teil daher aus dem React-Meme, was ist eine Komponente? Und in React ist das ja sozusagen das singuläre, konstituierende Element der Realität. Ne? Es gibt nichts, was du nicht als Komponente ausdrückst. Und das könnte man ja theoretisch auch anders machen. Man könnte ja theoretisch auch Konstrukte haben, die nicht die Form von diesen virtuellen DOM-Tree-Elementen haben und das auch nutzen, um die Applikation zu stützen. Und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, ob dieses Komponentenmodell und dieses One-Size-Fits-All tatsächlich immer noch allen fittet in der Welt, wie sie sich heute darstellt. Das war durchaus anfangs nicht als Troll, sondern als ernsthafte Frage gemeint. An diejenigen, die sich auskennen damit.
Ich habe da so eine Hassliebe zu dem Punkt. Also ich halte es für extrem wertvoll. Du hast dich gerade über diese Provider-Kiste, dass halt jede Anwendung auf oberster Ebene 40 Provider registriert, nervt mich auch regelmäßig. Und nichtsdestotrotz halte ich es für einen gar nicht so blöden Ansatz. In PHP habe ich mal gelernt, dass Singletons doof sind. Das scheint eine Sache zu sein, die irgendwie ein, zwei objektorientierte Communities so sehen und der Rest nicht. In diesem Apple, wie heißt dieses Apple React-Ding? Das, womit man heutzutage UIs auf iOS und Co. entwickelt.
Swift?
Ja, nee, ich suche so ein UI-Kit oder so. Ich habe keine Ahnung. Die haben irgendwie so eine Komponentenstruktur, die sehr ähnlich ist zu der React-Komponentenstruktur. Nicht identisch, aber sehr ähnlich, die setzen überall auf Singletons. Und das ist so was, mir bereitet das Bauchschmerzen und das ist eine der logischen Alternativen dazu. Man könnte den Angular-Weg gehen und sagen, hey, wir haben so einen Dependency-Injection-Container und der löst uns das Problem. Aber da finde ich diesen Komponentenbaumansatz viel schöner, weil Teilbereiche meiner Anwendung unterschiedliche Services brauchen. Und da finde ich es total schlüssig zu sagen, hey, wir orientieren uns da an dem Komponentenbaum und nicht, wir führen Scopes im Dependency Injection Container ein. Keine Ahnung, ob irgendwie sowas hat, aber ich halte das, finde ich, unwahrscheinlich.
Es klingt auf jeden Fall wie etwas, was ChatGPT generieren würde, wenn er nicht wirklich weiß, ob es das in Angular gibt.
So, diese Antwort war nicht ChatGPT generiert. Also ich habe mich ja mit ChatGPT auf diesen Podcast vorbereitet, aber nicht in der Form. Also was ich damit sagen will, ist, ich finde es durchaus nervig mit diesem Provider-Gedöns ganz oben, aber ich verstehe, wo es herkommt und ich halte es für eine der sinnvollsten Lösungen an der Stelle. Und auch dieses alles ist eine Komponente, was ja auch nicht ganz stimmt, aber fast, hat schon sehr viel Charme und macht, dass man auf architektureller Ebene weniger Konzepte hat. Für den einfachen Entwickler, der gerade erstmal anfängt loszulegen, dann wird es halt komplett unintuitiv, was wir alles in Komponenten packen. Und deswegen total zwiegespaltene Hassliebe von mir. Also ich sehe da Vorteile drin, aber ähnlich wie mit Use Effect hat viele Vorteile gegenüber dem alten Ansatz, aber es ist halt komplett unintuitiv. Und es ist Quell vieler Fehler. Und genauso, glaube ich, ist das alles eine Komponente in React eben auch so ein, hat gute Seiten, aber verursacht leider auch viele Fehler, weil man muss die React-Denke parat haben, intuitiv greifbar haben, dauerhaft präsent haben.
Ja. Und wie gut klappt das so deiner Erfahrung nach? Ich habe ja so manchmal den Eindruck, niemand inklusive meiner selbst kann Use Effect korrekt benutzen.
Stefan.
Du zuerst, aber.
Nee, mach.
Du hast recht. Niemand kann Use Effect korrekt benutzen und das ist letzte Woche passiert, also für die Mithörenden jetzt die Woche vom 23. September 2025, wo Cloudflare sich selbst gedetost hat, weil sie das Dependency Array in Use Effect falsch befüllt haben. Und das ist erstens, Use Effect falsch benutzt kann diesen Effekt haben, ja, aber zweitens, dass das Cloudflare betrifft, you know, das wir alle verwenden, um weniger DDoS-Angriffe zu haben, ist einfach Pinnacle Irony. Also ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Es ist so herrlich, weil ich habe es eingangs erwähnt in der Vorbesprechung nicht. Also mein Stand zu ihm ist ja schon dead inside. Es ist mir eigentlich wurscht, was wir machen, weil es gibt sowieso nichts, was hundertprozentig gut funktioniert. Aber das ist wieder eine Geschichte, die mich begeistert. Zu wissen, dass Software so super fehlschlagen kann, dass die Leute, deren Hauptaufgabe es ist, DDoS Protection zu machen, nicht? Das ist deren Produkt. Das ist das, für das sie bezahlt werden, nicht? Sich selbst DDoSen, weil das User Factory falsch ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also wirklich, das ist für mich, das gehört in der Internetgeschichte festgehalten. Das ist göttlich.
Also, Use Effect war ein Fehler, meiner Meinung nach, so. Also, das, ja. Der ist, um ehrlich alles. Zu sein, Use ist der nächste Fehler in meinen Augen. Vor allen Dingen des Namens wegen, aber das ist eine andere Kiste. Ja. Also, Use Effect war ein Fehler und ich finde es total witzig, dass diese Designentscheidung in einer Frontend-Library eine solche Low-Level-Funktion so bereitzustellen, dazu führt, dass einer der besten DDoS-Verteidiger sich selber DDoS. Das finde ich wirklich, das ist wirklich so ein i-Tüpfelchen von Internet. Und bin ich bei dir. Und ich, um zu Peters Frage zurückzukommen, das ist ein Problem, dass ganz viele Leute React machen, ohne das React-Mindset verinnerlicht zu haben. Das, in meinen Augen ist dieser Fall, also ich sehe so eine 50-50-Chance mit, irgendwer hat da was gewipe-coded und irgendein Backend-Engineer hat mal eben eine Kleinigkeit im Frontend geändert. Das sind so meine Fantasien, wie so Geschichte passiert ist. Ich habe nie recherchiert, eventuell gibt es Fakten, die dem widersprechen, aber das ist so meine Fantasie dahinter. Und ich glaube, das ist durchaus ein Problem von React, dass ganz viele Leute das nicht verinnerlichen. Und ich stehe immer wieder vor Bugs in Kundencode, wo UseEffect oder UseState falsch benutzt wurden, am besten in Kombination zusammen falsch benutzt worden. Also das ist ein Problem in der Realität. Aber das ist auch ein Problem, was viele Technologien haben, dass, wenn man sich nicht mit beschäftigt, sondern sie einfach benutzt, sie Probleme bereiten. Ich bin ja PHP-Entwickler. PHP ist eine der wichtigsten Programmiersprachen im Internet. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber lange die meisten Websites gepowert hat. Und es ist gleichzeitig wahrscheinlich die Programmiersprache, die für die meisten Sicherheitslücken verantwortlich war, weil einfach Leute PHP gemacht haben, ohne zu verstehen, was sie da tun und ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen. Und idealer wäre eine Technologie, die einen davor schützt, die sich Mühe gibt, solche Fehler zu verhindern. Ich glaube, dass Angular da durchaus an ein paar Stellen den besseren Kurs in der Richtung zum Beispiel einschlägt. Ich glaube nicht, dass im Browser mitgelieferte Technologien da der bessere Weg sind, für den Durchschnittsentwickler keine schlimmen Fehler zu machen.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich wollte jetzt wirklich nur bar Kontext auf Use Effect eindreschen. Ja, also gänzlich jetzt unfair vorgehen. Einfach nur, weil, sagen wir mal so, Use Effect falsch verwenden wegen des Dependency Arrays. Okay, gut, das nennt sich bei mir Mittwoch, wenn ich irgendwas mit React mache. Das passiert immer, beziehungsweise im Idealfall bin ich so paranoid, dass ich immer auf einem Bildschirm dann nochmal aufhabe eine Tabelle mit so, wenn du das willst, mach das da. Weil sonst weiß ich halt nicht, ob ich es hinkriege. Aber ich finde tatsächlich ja die subtileren Sachen eigentlich viel spannender. Wie zum Beispiel, was ich in unserem schönen Next.js-Migrationsprojekt gesehen habe, wo die Entwickler versucht haben, Hooks zu verwenden in Callback-Funktionen, was halt nicht funktioniert.
Nee, es funktioniert, es führt doch zu unerwarteten Problemen.
Ja gut, dann müssen wir jetzt darüber reden. Natürlich im Age of AI kann man das natürlich auch noch unter Funktionieren rubrizieren. Ich hätte jetzt gesagt, das ist kaputt. Ne? Aber sag mal so, wenn es nötig ist, diese API zu haben, weil man halt eben sich der Doktrin des funktionalen Programmierens mit den algebraischen Effekten verschrieben hat und die einzige Möglichkeit, das ist es zu haben. Du hast jetzt gerade gesagt, Use-Effekt wäre ein Fehler gewesen. Wie könnte eine Alternative aussehen? Weil ich würde jetzt ja schon erwarten, dass du Effekt in maximal generisch ja brauchst, weil du ja nicht für jeden Use-Case einen Hook mitliefern kannst.
In meinen Augen, vielleicht, sorry, wenn ich sage, Use-Effekt war ein Fehler, ich glaube, dass sie Use Effect heißt, eventuell wäre Use Side Effect oder Use Run an Effect after Rendering oder was auch, also Name ist, glaube ich, für mich das ein Problem an der Stelle.
Use Dangerous Effect or you will be fired, wie wär's damit?
Ja, geht für mich in eine richtige Richtung, weil in meinen Augen hätten halt die High-Level-Hooks auch mitkommen sollen. Also es hätte 10 high-levelige Hooks geben sollen mit für einen Effekt aus, wenn die Komponente gerendert, oder für was aus, nachdem die Komponente reingehängt wurde, für was aus, nachdem die Komponente gerendert wurde, für was aus, bevor die Komponente rausfliegt, oder sowas in der Richtung. Und auch führe etwas aus, was von den Props abhängt oder was von, ich weiß nicht, was abhängt. Und ich glaube, das wäre sinnvoll gewesen, wenn es sowas in der Richtung in React gegeben hätte, wenn man eben anerkennen will, dass React nicht nur von Leuten, die ihr ganzes Leben nur funktionale Programmierung machen, genutzt wird. Deswegen meine ich, Use Effect so war ein Fehler. Und ich habe das vorhin mit der Abstraktionsschicht gesagt, also für mich ist es durchaus ganz oft ein Code-Smell, in Anführungszeichen, wenn ich sehe, dass Use Effect überall in der Codebase verwendet wird, weil
ja, Use Effect ist ja eindeutig der Punkt, wo diese Welten brechen, nicht? Also das, was die React an Idee gibt, wie Applikationen zu rendern sind, und dem, was im Browser passiert, nicht mit dem gesamten asynchronen Lifecycle, um Daten zu kriegen oder sonst irgendwas zu machen, nicht? Da clashen die beiden Dinge. Und das wird nicht eindeutiger als wie bei der gesamten API von Use Effect, weil da versuchen wir, diese Welten zu verheiraten. Da hast du dieses Dependency Rate, das schon das erste einmal ist, was also die schreit ja noch potenziellen Problemen, auch wenn du das wegabstrahierst, nicht? Und zum Zweiten, dass du zum Schluss für so einen Use Effect die Aufräummethode zurückgeben musst, damit alles, was du jetzt in der Parallelwelt gemacht hast, dann wieder ordentlich beenden kannst. Nicht? Das ist schon krass eigentlich, nicht? Und es wird nirgendwo stärker sichtbar, dass diese Welten eigentlich sehr schwierig zum Verheiraten sind.
Ja, ich meine, andererseits ist es, wie gesagt, wenn du diesen Weg beschreiten willst, ist das Ding notwendig. Das ist halt so wie Any in TypeScript. Das kannst du nicht haben.
Es ist notwendig, dass das irgendwo existiert. Das ist halt nicht notwendig, dass es in jeder zweiten Komponente auftaucht.
Ja, gut, das stimmt. Also,
unter der Haube benutzt wird, meinetwegen, aber das ist halt, wenn du die Usages von Use Effect auf Minimum reduzierst, und high-levelige APIs anbietest, reduzierst du die Gefahr aus solcher Fehler wie bei Cloudflare. Es gibt eine große Ausnahme dafür, aber grundsätzlich würde ich das jetzt erstmal trotzdem so stehen lassen.
Aber da würde mich jetzt deine Sicht der Dinge interessieren. Warum machen das nicht einfach mehr Entwicklerinnen und Entwickler, dass sie eigene Hooks schreiben, die auf diese Basis-Hooks aufbauen? Weil tatsächlich sind ja Hooks, wie sie eingeführt worden sind, ja mit der Idee präsentiert worden, dass du die genauso kombinieren kannst, wie du Komponenten kombinieren kannst. Das ist eigentlich schön von der Darstellung und vom Konzept dahinter, dass du das, was gerendert wird und das, was dann tatsächlich dafür sorgt, dass du das Richtige hast zum Rendern, genau gleich kombiniert werden kann und composited werden kann, nicht? Aber meiner Meinung nach macht es keine. Sie
Komponenten
mit 20 Use-Cases davor.
Ich würde alternativ tatsächlich auch nehmen, jetzt irgendwie so, es gäbe das jQuery oder Lodash der Hooks, wo du wirklich davon ausgehen kannst, ich hüpfe in ein random Projekt rein und dann ist das einfach da als eine gegebene Größe. Die Wahrscheinlichkeit ist größer 90%, dass es da ist. Ne? Weil das wäre die Alternative zu schreiben halt alles selber.
Also das Einzige, was ich noch kenne, ist UseQuery. Das verwendet quasi jeder. Ne?
Ja, aber genau. Also das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist das React-Query oder TenStack-Query heißt es heute.
Ja. Das halt prinzipiell schon so. Generell die TenStack-Sachen versuchen das. Also wir haben diese TenStack-Table im Einsatz. Nicht? Und die ist spannend, weil das Einzige, was du, die gibt es eine Handvoll Hooks, damit du Tabellendaten managen kannst. Nicht? Also dass du das Ordering machst, dass du das Virtual Scrolling machst und solche Dinge nicht. Das Markup machst immer nur du und dann setzt du halt den Output der Hooks an die richtige Stelle. Nicht? Das ist schon ziemlich elegant.
Und ich kann mir vorstellen, Peter wird jetzt gleich fragen, warum mache ich das nicht einfach alles selber? Die Frage würde ich jetzt einfach übergehen und einfach auf Stefans Frage antworten und dann kann Peter vielleicht nochmal. Es tut mir so leid, dass das hier keine Videoaufzeichnung gibt. Peters Gesichtsausdruck gerade war wunderhübsch.
Es gibt eine Videoaufzeichnung, aber die sieht hinterher nur die KI, die Snippets für Social Media macht.
Die heißt nicht Sabine, diese KI?
Nein, Sabine ist eine NI.
Okay. Also, Stefans Frage, warum machen Leute das nicht? Ich mache ja Schulung und Beratung mit React und das ist für mich eine der primären Fragen, dass ich das nicht so richtig verstehe, warum ich die Leute, das ist auch um ehrlich zu sein, meine Einstiegsschulung von React ist zu 50% heutzutage, schreibt mal eigene Hooks, was keine Herausforderung ist, aber es machen Menschen nicht. Und so richtig verstehe ich es nicht. Eine Argumentation, die ich dazu habe, ist, es ist der allerletzte Punkt im React-Tutorial, ist, wie mache ich eigene Hooks? Also es gibt irgendwie so eine Sektion Edge Cases, Escape Hatches. Also es gibt eine Sektion Escape Hatches, wo in meinen Augen Use Effect reingehören wird, aber andere Sache. Und der allerletzte Punkt von Escape Hatches ist Reusing Logic with Custom Hooks. Halte ich für komplett die falsche Stelle. Vielleicht ist das Teil der Ursache. Der nächste Punkt ist, Menschen copy und pasten halt Sachen aus einer Anleitung an die Stelle, wo sie es gerade brauchen und machen sich keine Gedanken über Kapselung, Abstraktionsschichten, Code auftrennen und so weiter. Und das ist kein React-spezifisches Problem, würde ich sagen, sondern ich habe auch schon jQuery-Code gesehen, der 5000 Zeilen in einer Datei ist. Und ich glaube, dass das, ich habe auch PHP-Klassen gesehen, die so lang sind. Ne? Also das passiert da leider immer wieder. Der relevante Unterschied für mich ist, in PHP und in jQuery kapseln die Leute das dann zumindest in Funktionen. Und das passiert halt in React auch nicht. Aber warum so wenig Custom Hooks geschrieben werden, ist eine berechtigte Frage.
Naja, vielleicht hat das ja was mit dem Gedankengebäude zu tun, dass alles, was in React als tragende Substanz existiert, eine Komponente ist. Schreibe ich Code, kommt da in die Komponente und Hooks sind halt irgendwie so, ja, das gibt's halt auch noch, aber das ist ja sowieso irgendwie seltsam. Use-Effect ist so kompliziert, dass ich mir da jedes Mal mit ins Knie schieße. Das fasse ich lieber gar nicht an.
Vielleicht ist das durchaus diese Sorge, ich habe Use-Effect gesehen, das ist so schwierig und dann muss es auch schwer sein, eine Custom-Hook zu schreiben. Vielleicht ist das durchaus ein relevanter Faktor an der Stelle. Also das sind vor allem, also ihr seht auch in jeder Schulung Berührungsängste, ne? Dass Leute, die seit einem Jahr React machen, sich nicht trauen, eine eigene Hook zu schreiben. Verstehe ich nicht. Müssen wir irgendwas didaktisch als Community falsch gemacht haben?
Glaube ich nicht. Ich glaube, was halt React echt geholfen hätte, wäre, wenn sie weiter in ihrer komischen funktionalen Programmiersprache geblieben wären, wo sie ursprünglich mal herkamen. Dann würden 90% aller Probleme, die wir jetzt hier besprochen haben, weggehen, wenn sie weiterhin in OCaml oder so existieren wollten, was das war. Und dann hätte man da einfach einen Transpiler vorgeklemmt und gut ist. Dann wäre ja dieser ganze, wir machen Workarounds und wir haben diesen Clash, auf den Stefan ja wiederholt hingewiesen hat, das wäre halt eben alles nicht da, wenn die halt tatsächlich mit ihrem Paradigma auf einer Plattform existieren würden, die das Paradigma implementiert und wo man nicht gegen die Plattform kämpfen muss, um irgendwie das Paradigma durchzusetzen.
Es gibt aber ja ein paar Programmiersprachen, die das versuchen, nicht? Also die auch aus der Facebook-Ecke kommen. Nicht? Riesen-ML ist eine davon, das ist ja OCaml im Browser, sehr starke React-Verbindung und man wird das andere noch heißen, Elm? Elm ist dann Haskell im Browser und hat ein ähnliches Komponentenkonzept wie React, aber halt, ich glaube, weiß nicht, ob das kompatibel ist oder so. Ja, hat sich auch alles nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Weil auf einmal musste ich dann nämlich wirklich zu 100% diesen Konzepten verschreiben und hast überhaupt keinen Weg mehr, dass du ausbrechen kannst.
Naja, aber dann ist halt die Notwendigkeit halt eben auch geringer. Du brauchst halt dann sozusagen nicht das Ausbrechen, sondern du musst halt wirklich irgendwie Commit to the Bit machen und sagen, dann ist er jetzt funktional und da gibt's jetzt kein if else, deal with it, was ja offensichtlich geht, nur da muss man halt eben zu einem sehr viel größeren Maße den Geist frei machen. Ist halt die Frage, ob es schwieriger ist, sich in die Welt reinzufressen versus ständig diesen Context-Switch zu machen, den du jetzt ja mehrfach angesprochen hast. Das ist ja nun auch nichts, was for free kommt.
Das ist jetzt JavaScript sehr, sehr vergebend in Wirklichkeit, nicht? Also du kannst lang laufen, ohne dass du merkst, dass keine Schurken mehr anhast und auf Stacheln rennst nicht. Also ist okay.
Ich überlege gerade, wir hatten gerade 17 Mal schon 10 Stack Query, ob nicht eigentlich diese Hooks auch genau das sind, das Verhindern des Bruchs. Und ob das nicht einfach so, wir haben ja uns darauf geeinigt, dass wir React als Ökosystem betrachten. Und dann würde ich jetzt einfach mal Gesetz annehmen, jede Anwendung nutzt ja sowas, wie 10 Stack Query. Und dann hast du diesen krassen Bruch halt nicht mehr.
Tut das jede Anwendung? Also in unserem Fantasieprojekt-Dings da hatte ich das nicht gesehen. Da habe ich eine Menge gesehen, aber nicht das.
Ja, das hat andere Gründe. Die nutzen ja Next.js, das ist der andere Weg, wie du dann das auseinander bekommst.
Warte mal, also 10-Stack Query ist also jetzt die judäische Volksfront und wir haben die Volksfront von Judäa gespielt und die hätten eine andere Library gehabt, die das gleiche macht, aber die haben wir nicht benutzt.
Nee. Es macht auch durchaus Sinn, 10-Stack Query mit Next.js zu kombinieren. Insofern ist das eine Volksfront.
Kannst du mir mal kurz 10-Stack Query erklären? Ich bin ja kein Entwickler, ich habe das noch nie benutzt.
Kommt Wurstbrot gleich, use Query und dann übergibst du eine Funktion, die ein Promise zurückgibt und das Ding kümmert sich halt darum, dass du die Daten daraus bekommst. Du musst also kein use State, du musst kein use Effect machen, sondern du kriegst die Daten, die du haben willst.
Also mein Ersatz für Await in einer React-Komponente.
Das ist Await auf React-Syntax. Für alle, die das kennen, ich weiß, wie falsch das war, was ich hier gerade gesagt habe, aber ich muss das ja auf Peters Sprache übersetzen.
Das Code-Beispiel sieht konzeptionell so aus, als wäre es das. Also ich glaube, man kann das im Rahmen der Messungenauigkeit vertreten.
Es macht aber nette andere Sachen, wie dass du zum Beispiel dieses Tail-While-Revalidate-Konzept drinnen hast. Das heißt, du kriegst schon mal Daten zurück, ohne dass du eine neue Query absetzt. Du hast Caching-Mechanismen drinnen und solche Sachen. Also da ist schon viel Wissen drinnen und das macht's ja so nett. Ne?
Und das macht dann, also ich habe tatsächlich gerade mit einem Team auch die Diskussion, in meinen Augen gehört das halt in jede React-Anwendung rein, die HTTP-Requests macht, außer sie haben irgendeinen anderen sinnvollen Weg, wie zum Beispiel Next.js. Aber einen HTTP-Request in einer React-Anwendung, die ein paar Monate leben soll und ein bisschen größer werden soll, macht man nicht von Hand mit UseState und UseEffect, sondern da setzt man bitte eine Bibliothek an. Das muss dann auch nicht das 10th-Stack-Query sein. Gibt bestimmt noch Wettbewerber. Aber ja, das gehört für mich zum guten Ton dazu. Und trotzdem hast du recht, nicht alle machen das.
Ja, wir wollten gerade sagen, dann erfüllt das ja nicht das, was ich haben wollte, nämlich die Rolle des jQuery und des Lodash, des quasi automatisch mitgemeinten, das, wovon man einfach immer ausgehen kann, dass es da ist.
Aber ich kenne ja den Grund, und das liegt tatsächlich, wenn man schon ein bisschen, ich glaube, wir haben uns schon in die Richtung bewegt, wir haben es aber noch nicht benannt, das liegt ein bisschen an dem, wie wir als Community dann drüber reden. Nicht? Also ich meine, prinzipiell gibt es zwei Lager, entweder es gibt uns Kritiker, die dann generell einmal sehr, sehr missfallend über diese Dinge sprechen, oder es gibt die sich komplett dem verschreiben, aber dann nicht die Probleme ansprechen, die existieren, sondern da wird eh über coole Bibliotheken, coole Features, coole Produkte geredet, ne? Also, die React-Welt ist sehr, sehr kapitalistisch. Du hast ja viele Projekte, die existieren in dem Umfeld, sind finanziell gebackt, entweder als Bootstrapped-Startup, das ist ja das was 10Stack macht, nicht? Das ist ja nicht der Output oder das Nebenprodukt von einer Firma, die was anderes macht, sondern das ist das Produkt und da gibt's halt eine Bezahlschiene dazu, nicht? Oder du hast Next.js, das ist ja auch nichts anderes als wie ein Funnel zu dieser Vercel-Plattform, nicht? Und natürlich redest du dann nicht über Probleme, die existieren können. Du redest nur über neue Features, neue Lösungen, neue Sachen, anstatt dass es mal wen gibt, der sagt, hey, und ich bin jetzt, keine Ahnung, Software-Architekt, Berater oder irgendwas und ich versuche jetzt ich versuche Code-Qualität beizubringen, ich versuche Design-Patterns zu etablieren, das existiert in der Community de facto nicht.
Ich würde auch tatsächlich sagen, dass du hast gerade eins meiner Lieblingsproduktworte benutzt, wenn ich über diesen ganzen Raum spreche, nämlich Produkt tatsächlich. Ja. Nicht nur, weil jetzt einige da tatsächlich kommerzielle Unternehmungen sind, sondern ich würde tatsächlich behaupten, auch die nicht kommerziellen Unternehmungen sind nicht zu unterscheiden von denen, die keine sind, weil die nach den exakt gleichen Mechanismen operieren. Die haben diese Hochglanz-Webseiten, wo ich glaube, wir auch schon mal drüber geredet haben, dass irgendwie so random Open-Source-Projekt einfach mal ein bisschen so sich besser verkaufen müsste. Die haben halt irgendwie Leute, die vielleicht nicht direkt von dem Projekt bezahlt werden, aber die halt als ihre Rolle als Evangelist in diesem Universum das hauptberuflich bestreiten. Und wo die am Ende dann halt ihr Butterbrot mitschmieren, ist ja letztlich egal. Also die operieren halt eben alle wie Produkte und halt deswegen halt eben auch in dieser Wettbewerbssituation. Ich wollte bloß erwähnen, dass das halt einfach so, glaube ich, was ist, was man auf die alle ausdehnen kann, inklusive derer, wo jetzt der unmittelbare Geldgenerierungsmechanismus so nicht zutrifft. Ne? Also einfach nur eine interessante Feststellung auch und ich sehe das halt eben genauso, dass das halt mehr so Fanclubs dann sind. Ne? Ich bin jetzt hier bei den React Ultras und das da hinten sind dann die Angular Hooligans. Ne? Und im besten Fall setzt man sich mal zusammen und ist sich uneins. Aber es gibt ja keinerlei Ergebnis, zu dem man da groß kommen kann.
Nein, es ist spannend. Also mir fällt das vor allem in der JavaScript-Community im Allgemeinen, aber ganz besonders in der React-Community auf, dass das unter andere Vorzeichen läuft. Es fällt mir vorhin jetzt wieder auf, wo ich lange, lange Zeit in der Rust-Community war, wo das ganz, ganz anders funktioniert. Also da versucht ja jeder irgendein Open-Source-Konsortium zu machen und irgendwie Dinge kollaborativ zu erledigen und weit weniger stark firmengetrieben. Und das haben wir einmal gehabt, das war ja jQuery genauso und deswegen ist es ein Untergang, nicht? Weil das Ziel war ja, dass das Ding irgendwann mal obsolet wird.
Und da muss ich auch dazu sagen, ich wäre halt auch voll fein damit, wenn das Ergebnis von React ist. Ne? Also wenn wir in 5 Jahren, realistisch in 10 Jahren hier sitzen und alle nur noch Web-Components machen und React tot ist, das wäre voll fein für mich. Und ich glaube halt trotzdem, dass Status Quo ist. Es gibt eine Existenzberechtigung für diese Frameworks und es ist gut, dass nicht jede Firma ihr eigenes Web-Components-Dingsbums baut. Gut, dass Leute wie Peter das machen. Und damit so ein bisschen Fortschritt auch forcieren, ne? Aber ich würde jetzt halt nicht sagen, dass die durchschnittliche Softwareentwicklungsbude auf die Idee kommen sollte, sich das alles selber auszudenken oder auf Basis von Web Components sich ganz viel selber auszudenken, sondern ich glaube, dass es für die einfach einen enormen Mehrwert bietet, auf React oder sonst was zu setzen.
Tja, und ich bin halt nicht ganz so sicher, dass notwendigerweise die Kombination von der Facebook-Koks-Pipeline und dem Jahr 2013 jetzt dann der Quell der Weisheit gewesen sein muss, der Gipfel der Entwicklung. Das kann natürlich sein, aber ich würde mal sagen, das warten wir mal noch ab.
Ich finde ein bisschen schade, wie wenig du auf diesem, das Ding ist ja von 2013 rumgeritten hast. Weil ich habe ja schon vorher gesagt, ich habe deine Nachricht nicht gelesen, weil die mir zu lang war für mein ADHS-Gehirn. Du hättest das irgendwie so ein paar Tweets packen müssen oder so.
Und deswegen machen wir lieber einen 2-Stunden-Podcast.
Genau. Ja. Da fällt es mir leichter. Also ich habe das nur noch halb gelesen. Aber die eine Sache, die ich mich halt erinnere, ist, dass du irgendwie gesagt hast, das ist ja jetzt auch irgendwie schon ganz alt und irgendwie ja nicht mehr zeitgemäß. Und ist das in Ordnung so als Zusammenfassung oder lege ich dir damit was komplett ins Wort?
Ich finde es eine zulässige Vereinfachung. Ich würde halt auch hier darauf hinweisen, dass sozusagen mein Kritikpunkt Nummer 0 in diesem 95-Punkte-Programm tatsächlich mehrdimensional war und jetzt den spezifischen Schnittpunkt der Zeitachse mit der Facebook-Achse, mit der Problemachse, die sie da lösen wollten, beschreibt. Ne? Das ist ja tatsächlich mehrere Dinge, die zusammengekommen sind, um genau dieses Projekt zu erschaffen, das dann ja noch von OCaml-Back in JavaScript transponiert wurde. Ne?
Und ich habe dir jetzt nur so halb zugehört, weil das irgendwie nur so halb interessant war. Du hast es ja alles schon mal gesagt gehabt.
Und geschrieben.
Geschrieben, ja. Nein, ich habe eventuell nicht mehr gelesen, was du geschrieben hast, aber ich habe versucht, dir auch zuzuhören. Ich glaube, dass ich halt diesen Standpunkt, irgendwas ist alt und abgehangen an der Stelle einfach für... Also, keine Ahnung, du fährst auch immer noch Fahrrad, oder?
Auf jeden.
Oder Eisenbahn. Mhm. Ja, aber die Drohne ist doch viel neuer. Nee, das Flugtaxi ist viel neuer.
Das ist aber offensichtlich nicht praktikabel, um die 10 Minuten Fahrradstrecke zwischen Wohnung und Büro zu überwinden.
Und ich glaube, genauso wenig ist es halt praktikabel, dass die durchschnittliche Firma anfängt, auf Basis von Web Components in 2025 ihre riesen für 10 Jahre stabil bleibende Frontend-Dingsbums aufbaut.
Nee, ist es auch nicht. Das Problem ist, mit JavaScript primär anzurücken. Für besagte Firma ist es wahrscheinlich eine super Idee, PHP oder Java zu nehmen, View Transitions draufzuschmeißen und hin und wieder mal ein bisschen kleinseitiges JavaScript da reinzustreuseln, wo es notwendig ist, weil nicht alle den Facebook Newsfeed von, da haben wir es wieder, 2013 nachbauen müssen.
Aber wie viele Leute findest du denn, die da Erfahrung haben?
Mit PHP-Seite
mit View Transitions. Ich glaube, ich habe das hier schon mal in diesem Podcast gehabt, das vorher ja noch nie gehört. Also jetzt wirklich, wie viele Entwickler findest du, die Erfahrung haben, Frontend-Anwendungen mit View Transitions und du hast noch irgendein anderes Ding benutzt? Das sind halt einfach nicht viele. Ich will damit ja nicht sagen,
du darfst ja nicht die Enterprise-Leute.
Genauso viele, wie ich finde, die Use Effect korrekt benutzen können.
Na, aber du darfst ja nicht die Enterprise-Latenz vergessen. Nicht nur, weil die Technologie jetzt existiert und cool ist und so weiter, dauert es halt einmal, bis dass das in die Produktionszyklen für die Unternehmen kommen. Nicht? Und ja, 3-4 Jahre ist wahrscheinlich eh wirklich das Gescheitere. Nicht? Und dann steht der eine Java-Entwickler da drin, der gesagt hat, ich habe es ja gleich gesagt. Und
ich halte es auch für möglich, dass die Konsequenz sein wird, dass die Frontend-Frameworks immer schmaler werden, weil sie halt weniger Dinge vom Browser wegabstrahieren müssen und sich auf andere Sachen konzentrieren können. Also ich meine, dass sowas wie wir haben es gerade ein paar Mal React-Query genannt. Also wenn wir React-Query oder Use-Query oder TenStack-Query sagen, meinen wir immer das Gleiche. Und das hieß halt früher mal React-Query. Die sind mittlerweile aber Framework-agnostisch und es gibt auch für andere Dinge. Wahrscheinlich kannst du das für Web-Components benutzen. Und das ist halt was ich durchaus für plausibel für die Zukunft halte, dass viele Dinge aus diesem Ökosystem weiter existieren werden und eine Relevanz haben werden. Aber dieses Wegabstrahieren von der DOM-API wird sicher immer weniger wichtig.
Ach, das weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt nicht so meinen inneren Contrarian, wenn ich den irgendwie auch nur halbwegs versuchen würde einzuhegen, würde ich ja durchaus irgendwie sagen, so JSX für das Templating von Web Components wäre halt nicht verkehrt. Mhm. Ne? Das muss man jetzt nicht mit Strings machen, sondern da könnte man wunderbar Preact drin einbauen und das würde niemandem wehtun. Ne? Ich würde mich tatsächlich dann ja, weil ich tatsächlich außerhalb der Syntax nichts von dem ganzen Rest benutzen würde, mich ja außerhalb dieses Meme-Universums bewegen, aber das ist ja durchaus, ne, das sehe ich jetzt ja nicht ganz so brutal. Nee, also das, wogegen ich anargumentiere, ist jetzt nicht irgendwie spezifisch React und ich argumentiere jetzt nicht spezifisch für, man ersetze jedes Feature von React durch halt Web Components, sondern man ersetze diesen ganzen, wir schreiben erstmal 20 Megabyte JavaScript durch, hau das Ding halt vom Server raus, sieh zu, dass das halt schnell lädt und ergänze das halt ein bisschen an den Stellen, wo das halt eben nicht reicht, weil das ist der Kreis, den Stefan so beschrieben hat. Es geht ja einmal ringsum und wir sind von der kleinseitigen Webanwendung hin wieder zu Server-Side-Rendering gekommen. Schleppen halt alles mit, was wir bis dahin aufgesammelt haben. Statt einfach zu sagen, weißt du was, war früher nicht alles schlecht, lass mal einfach hier ein PHP-Template rausrendern. Wie mein Freund mit der Laborverwaltung, der hatte jetzt einen etwas besonders einfachen Fall. dass der halt dann auch willens und in der Lage war, zu Fuß Drag-and-Drop JavaScript zu machen, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen würde. Aber so mehr davon und weniger von dem JavaScript first. Das ist eigentlich das, wo ich so wirklich gegen zu Felde ziehe. Und React ist halt einfach nur so ähnlich wie KI gerade der größte Kerl, der da rumsteht. Und ich als Clown trete natürlich dem gegen das Schienenbein.
Ich würde da halt dann auch zustimmen, also einen goldenen Hammer zu haben und den auf jedes Problem zu werfen, ist, glaube ich, halt einfach pauschal nicht klug. Das trifft sowohl auf React oder Single-Page-Applications zu, im React-Ökosystem trifft es auf Redux zu, es trifft auf Docker zu, es trifft auf KI zu. Also das ist so, keine Lösung, die wir irgendwie heute haben, löst alle Probleme. Und ich glaube, es macht schon Sinn zu gucken, welches Problem hat man und welche Lösung passt dann zum Problem und zum Team und zum Unternehmen. Stefan hat das mit Enterprise Delay, was war das Wort? Enterprise Latenz. Entschuldigung. Ja, das ist definitiv das Ding. Und ich bleibe auch dabei, wenn du halt einen Haufen von EntwicklerInnen hast, die unbedingt React machen wollen und da Jahre Erfahrung haben, dann wird es ein Fehler sein, den Vanilla Web Components aufzuzwingen. Bin ich fest von überzeugt. Es sei denn, du kriegst sie davon überzeugt vorher. So, wenn du sie in Verkauf bekommst, gut. Aber sonst, glaube ich, wird es schief gehen.
Ich würde zum Abschluss nochmal darauf hinweisen wollen, dass Vanilla Web Components als 1:1 React-Ersatz ist, spezifisch nicht das ist, wofür ich argumentiere.
Nee, du würdest Web Components weglassen und das einfach mit DOM API. Was? Entschuldigung.
Serverseitigem Zeug. HTML, Java,
ja, richtig.
PHP.
Du argumentierst für PHP, das war... Ja,
View
ja,
Transitions, ja. Ne? Ja, da kannst du mich mit zitieren.
Ja.
Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Jetzt ist er endgültig platt. So, da quatsche ich die ganze Zeit darüber, wie doof React ist und der hält hier standhaft seine Position, aber sobald ich sage, PHP ist akzeptabel, weiß er nicht mehr weiter.
Doch, auch da, ich glaube, also ich habe halt PHP-Anwendungen gesehen, die einfach dann ein jQuery-Monster draufgesetzt bekommen haben, weil sie nicht rechtzeitig gemerkt haben, dass ihre Anwendung in eine Richtung sich entwickelt, dass sie eigentlich vor allen Dingen eine Rich Internet Application, haben wir früher gesagt, was sagt man heute, Single Page Application, Desktop-like, was auch immer. Also das passiert dann auch durchaus mal.
Tja.
Ich bleibe dabei, alles nicht pauschal immer die richtige Antwort, auch für E-Commerce, was ja eines der Beispiele war, was du genannt hast, Auto-Display. Also ich würde definitiv nicht eine PHP-Anwendung das Armaturenbrett von einem Auto rendern lassen. Bei React können wir da schon drüber reden.
Also die Displays im ICE sind PHP gerendert, ne?
Weiß, deswegen habe ich explizit Auto gesagt. Wobei, aufgrund der Echtzeitanforderung würde ich das halt alles nicht mit Webtechnologien machen, aber naja.
Im Auto. Gut, aber dann dafür beleben wir dann Flash wieder, darüber reden wir dann nächstes Mal.
Ja.
Okay, cool. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir zu einem Ergebnis gekommen sind, aber es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Ich habe das eventuell letztes Mal schon gesagt. Ich wäre durchaus an Feedback interessiert. Ne? Also so, ich habe das Gefühl, wir haben anderthalb Stunden gelabert. Oh nee, die Uhr sagt 1:51. Anderthalb Stunden wird ja ganz viel rausgeschnitten. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie was bringt. Das fände ich super interessant mal zu hören. Ihr habt ja den Community-Slack. Ich wäre da super interessiert, was zu hören. Sorry, Peter, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee, aber du hast mich nicht unterbrochen, du hast mir Arbeit abgenommen. Ich hätte nämlich jetzt auch das übliche Like and Subscribe und ab in den Community Slack gesagt, aber dafür habe ich ja natürlich mittlerweile in meinem gehobenen Alter meine Leute, die das für mich machen. Wunderbar. Meine Herren, ich danke Ihnen. Das war sehr insightful und oder unterhaltsam. Wir danken euch fürs Zuhören. Und weil unser Sendungsplan mittlerweile komplett dekompensiert ist, habe ich nicht auch nur den Hauch einer Ahnung, wann das hier erscheint oder was nächste Woche dann dran ist. Aber ich bin sicher, es wird super interessant. Also schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Working Draft. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao.
Ciao.